Die gute Nachricht zuerst. Ich freue mich sehr, dass wir einen Partner am Start haben für diesen Podcast. Es ist die DKB, die schon ewige Jahre ein ganz treuer Partner der Liquimoli HBL ist, sich unglaublich einsetzt und kümmert und übrigens auch generell im Sport unglaublich aktiv. Wenn ihr da was drüber erfahren wollt, gerne mal auf geldverbesserer.dkb.de vorbeischauen und die DKB präsentiert die heutige Ausgabe von Hand aufs Herz. Die schlechte Nachricht ist, ich bin immer noch da. Florian Schmidt-Sommerfeld, mein Name, oder kurz Schmeso, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky, und Alfred Gislason. Das war auch für mich ein Brett, mit dem mal reden zu dürfen, muss ich ehrlich sagen. Passt ja auch perfekt. Sein erstes Spiel als Nationaltrainer steht jetzt endlich mal an, musste ja wegen Corona lang drauf warten. Der Kader ist schon raus. Warum ist Knorr dabei und Dissinger ist dabei, aber Wiede und Drucks erstmal nicht, hat er uns ausführlich erklärt. Ihr werdet in dem Gespräch merken, dieser Mann war so unfassbar erfolgreich, weil der so akribisch ist. Es nimmt fast schon abstruse Ausmaße an und ihr werdet richtig merken, wie der Mann Handball lebt und darüber denkt. Gibt aber auch ganz unschöne Seiten, über die er, das finde ich übrigens cool, genauso offen redet. Wie das bei TuS Essen damals zu Ende gegangen ist als Spieler, dass das in Magdeburg als Trainer am Ende ganz schön schwierig war. Und es gibt eine Regel im Handball, die ihm auf die Palme bringt, aber er hat auch die passende Lösung dafür dabei. Ein Gespräch über seine besondere Beziehung zu Stefan Kretschmer. Wann sogar sein ewiger Motor Markus Alm mal gesagt hat, nee Trainer, jetzt reicht's einfach mal. Und sexuelle Belästigung im Handball. Das war ein geiler Spruch von Alfred Gislason. Ich wusste gar nicht, dass der so ein Sprüchefeuerwerk abfeuern kann. Ich habe mich echt mehrmals beömmelt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Folge 37 von Hand aufs Herz. Der Bundestrainer ist am Start. Alfred Gislason. Ja, ich freue mich sehr. Eine Legende des Handballs und ganz besonders des Deutschen. Alfred Gislason ist heute unser Gast. Ich freue mich sehr, Alfred, dass das klappt. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Danke.
Alfred, du bist für uns nach Magdeburg gefahren in ein Hotel, was dir, glaube ich, vertraut ist. Wo lebst du denn eigentlich? Du lebst ja, glaube ich, so immer noch in der Nähe der Stadt, wo du so viele Erfolge gefeiert hast.
Ja, ich wohne hier oder lebe hier so 30 bis 40 Kilometer östlich von hier, so Richtung Berlin, sagen wir so. Und da mitten im Wald, in so einem kleinen Dorf, wo die eine Straße rausgeht und die gleiche rein und gleiche raus.
Okay.
Also, naja, total verloren dort.
Und du brauchst die Abgeschiedenheit oder warum lebst du dort?
Ja, doch. Also, ist schon ein Naturschutzgebiet, und aber ja. Wir sind es gewöhnt als Isländer, dass viel Fläche, wenig Leute, und so mag ich das auch.
Ja. Ach so, hat das, wobei ich glaube, in Island ist noch ein bisschen mehr Eis und ein bisschen kälter ist es wahrscheinlich, ja, als zwischen Magdeburg und Berlin.
Das stimmt. Auch deswegen bin ich hier geblieben.
Fühlst du dich denn immer noch voll als Isländer oder auch ein bisschen als Deutscher inzwischen?
Ja, natürlich bin ich und fühle mich als Isländer, aber wenn man dann auch fast 30 Jahre in dem Land lebt, also in diesem Wahlheimat, was Deutschland für mich ist, dann muss man nicht viel darüber erzählen, dass es schon irgendwie fühle ich mich auch hier hingezogen und fühle mich schon sehr, sehr wohl, oder wir, also als Familie.
Ja. Ich nehme mal an, dass du die Liquimoli HBL sehr intensiv verfolgst, du musst ja deinen Spielerkader zusammenziehen für die EM. Ich finde, also es hatte ja aus meiner Sicht eigentlich jeder Spieltag eine unglaubliche Überraschung. Es gab eine deutliche Niederlage von Kiel, die Füchse Berlin sind auf und ab und so weiter. Wie schaust du bisher auf das, was von der Liquimoli HBL gespielt ist, zurück?
Ja, das stimmt. Also das ist schon die Überraschung dieser Saison, dass es sieht so aus, als könnte jeder jeden schlagen. Das macht auch die Liga aus, aber fast jede Mannschaft, die vermeintliche Spitzenmannschaft sein soll, hat ja richtig extreme Delle nach unten geschafft. Also Kiel in Wetzlar, Melsungen in Erlangen, Rhein-Neckar Löwen zu Hause gegen Leipzig. Nur Flensburg noch nicht so richtig, aber obwohl die hatten ja nicht so einen guten Tag in Kiel, aber das ist aber natürlich auch so, dass einige dieser Mannschaften schon viele Verletzte hatten durch die lange Vorbereitung, durch die sehr lange Pause davor und so weiter.
Ja. Welche Erkenntnisse konntest du bisher, wir werden gleich auf die Nominierung kommen, denn so als Bundestrainer aus den bisherigen Spielen ziehen?
Ja, erstens, dass erstmal die ersten Spieltage, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war zum Beispiel Berlin zu Hause gegen Magdeburg, war ich dabei und da habe ich auch gegrübelt, naja, das sind da auf der Berliner Seite, vielleicht sollten eigentlich 5 Leute sein, die in Frage kämen für mich. Habe ich gedacht, also wenn ich gar nichts wüsste, wer eigentlich Nationalspieler hier ist, also würde ich auch nicht darauf kommen. Also
Oh,
da, das
ja,
ja,
so einen schlechten Tag gehabt, die Berliner.
ja, aber das war einfach so allgemein so, dass die ersten Spieltage war schon, konnte man sehen, dass es schon sehr langsam losgeht und die lange Vorbereitung bei vielen in den Knochen oder Köpfen steckte und dann die letzten Spieltage erst haben man schon sehr deutlich einen Aufwärtstrend bei allen eigentlich gesehen. Also ich habe auch Meldungen rausfliegen sehen gegen Schwenburg und Silkeborg, und da habe ich ja, da waren die Meldungen chancenlos, aber da hat man einfach gesehen, dass sie denen schon einen Monat vorher in den Spielbetrieb gingen. Ja, aber von daher ist es sehr interessant, viele zu so sehen, aber auch andere Leute haben sich im Vordergrund gespielt als oft ja, zuvor. Aber ja, man sieht aber auch die Breite, wie gut die in der Bundesliga ist.
Ich sehe dich bei Sky, habe ich das Gefühl, eigentlich jeden Donnerstag oder Sonntag vor der Kamera in einer der Hallen im Publikum sitzen. Ist das auch so, dass du eigentlich guckst, dass du an jedem der beiden Spieltage bei einem Spiel bist?
Ja, bis auf letzten Spieltag war ich eigentlich nur noch unterwegs und habe versucht, live die Spiele zu sehen oder ein Spiel zu sehen, vielleicht mal zwei. Bin ich extrem, auch in der Vorbereitung bin ich rumgefahren, von Berlin einen Tag, nächsten Tag da unten in Stuttgart und so weiter. Weil es ein bisschen anders ist, aber und dann anschließend die restlichen Spiele über ja, im Netz nachzuschauen, um möglichst gutes Bild über alles zu bekommen. Leider war mir es nirgendwo möglich, natürlich nach den Spielen direkt in die Kabine gehen oder runter zu den Spielern. Das durch den Corona-Maßnahmen ging es ja nie so. Deswegen bin ich ja immer ja halt weggefahren, weil es einfach nicht ging. Ja, aber erstmal war die lange Pause auch so, dass ich extrem viel Lust darauf hatte, endlich mal Handball live zu sehen. Und ja, und wir wollten mir natürlich am bestmöglichen neutralen Überblick schaffen, was da gerade los ist.
Ja. Ein paar Überraschungen, würde ich sagen, waren bei der Nominierung ja schon dabei. Machen wir erstmal die freudige, würde ich sagen. Könnte gut sein, dass Juri Knorr sein Nationalmannschaftsdebüt gibt unter deiner Regie. Warum hast du dich für ihn entschieden?
Ja, natürlich kenne ich oder verfolgt man ihn schon länger und ich hatte da mal sogar vor, oder wir hatten das in Kiel schon irgendwo, wo er 17 war oder 16, 17 vorgehabt, ihn nach Kiel zu holen. Dann hieß es, ne, er würde für ein Jahr kommen können. Und dann wollte er nach Barcelona, habe ich gesagt, gut, dann lassen wir das halt.
Das lohnt sich
Nee,
nicht.
aber er hat einfach, auch wenn er jetzt 2000 geboren ist, er hat er eine super Entwicklung und man hat diese Entwicklung schon sehr lange kommen sehen. Er hat natürlich jetzt körperlich sehr gut zugelegt und ich glaube, der hat das auch für sich richtig gemacht. Jetzt ist er in Minden, wo er sehr viel spielt. Es ist sehr wichtig für uns. Und im letzten Jahr hat er eine super Entwicklung bei Frank Carstens gehabt und bei den Mindener. Dieses Jahr noch klarer, dass er einfach ein Stammspieler ist, dass er Mittelmann Nummer 1 ist. Und deswegen hat die Nominierung ganz sicher verdient und wird ganz sicher in absehbarer Zeit sein Debüt in der Nationalmannschaft feiern.
Ja, dafür ist er viel zu gut. Das habe sogar ich bisher so gesehen, wenn ich
Ja.
ihn mal kommentiert habe. Sebastian Heimann, das ist natürlich eine tolle Nachricht, dass der nach seinem Kreuzbandriss wieder kann. Hat da eine Rolle gespielt, dass er als einer der wenigen Linkshalben richtig starker Abwehrspieler ist und auch im Mittelblock spielen kann?
Ja, der ist einer der wenigen, der richtig, also auch in seinem Verein auf 4 in Abwehr, 6-0 Abwehr gesetzt ist und dass er ein guter Abwehrspieler ist, wussten wir schon. War natürlich extrem schade, dass er fast die ganze Saison letztes Jahr ausfiel durch seinen Kreuzbandriss. Und umso erfreulicher, dass er jetzt wieder da ist und so nach und nach in seinen ja, normalen in seine, zu seiner normalen Leistung findet. Also als Juniorenspieler war er in seiner Altersklasse einer der überragenden Spieler allgemein auf der Welt. Und diese Konstellation, ein sehr guter Abwehrspieler, guter Angriffsspieler, nicht nur als Shooter, sondern auch als Anspieler, also er bringt alles mit, was ein Weltklasse-Spieler werden könnte, also dass er das könnte.
Vielleicht dann der Riesenmittelblock mit Finn Lemke zusammen eine Option?
Ja, Finn ist natürlich jetzt wieder dabei. Ich habe ihm auch gesagt, ich fand, er hat letztes Jahr eine sehr schlechte Saison gespielt. Also deutlich schlechter als die Saisons davor. Und jetzt ist er wieder, hat bis jetzt sehr gut gespielt und strahlt eine andere ja, Dominanz aus in der Abwehr und ist ein sehr, sehr guter Mann. Natürlich einer der besten auf 4 in der Abwehr, also im Innenblock. Und nach dem Abgang natürlich, oder nach der Verletzung von Johannes Goller, der mit Patrick diese Position in der Abwehr hatte, ja, war Patrick ist ja mehr oder weniger alleine. Jetzt kommen natürlich viel mehr Optionen da für mich in Frage mit, ja, mit Lemke, mit Heimann und so weiter. Und bald ist Goller wieder topfit.
Ja. Du sprichst immer von der 4, gibt ja auch noch die 3 daneben. Könntest du mal die
Ja.
Unterscheidung erklären in deinem
Ja,
System?
also da gibt ja, also wenn man in Abwehr rechts außen zählt, zähle ich immer als 1, der
Genau.
Halbrechte als 2, der 3 ist momentan oder seit Jahren Pekeler gesetzt. Momentan ist es sogar in Frage, wer kann seinen Partner übernehmen auf 3, wenn er mal Pause braucht, aber da gehe ich davon aus, dass Lemke auch das kann. Und genauso wie Patrick Winczek. Und von daher, und so zählt man weiter. Da gibt es ja auch andere, die Spanier zählen auf der linken Seite 1, 2, 3 oder rechte Seite 1, 2, 3. Ich finde das einfach zu kompliziert. Da gibt es ja mehrere Methoden. Also ich fand diese sehr einleuchtend für meine Spieler wenigstens.
Ja. Kann man es so vielleicht erklären, dass der Dreier ein bisschen mehr rausstoßen muss? Also Peke ist ja extrem beweglich, der kann ja sogar die 5-1 auf der Spitze spielen. Und der Vierer muss ein bisschen weiter hinten zusammenhalten. Ist so in etwa das Zusammenspiel?
Nein, nicht unbedingt. Also sagen wir so, wenn man von Offensiv redet, dann heißt der vorgezogene 4 und der hinten ist 3. Und das ist so wird
Ah,
so
okay, dann
allgemein
ist es
und
wieder
die
anders.
halben
Okay.
1, 2. Ja, aber normalerweise ist das so natürlich, dass die ganzen Angriffe, weil die meisten Mannschaften haben 2 Rechtshänder im Rückraum. Halb links und Mitte. Da kommt schon sehr viel auf 3 oft zu, gerade an Zweikämpfen und da ist Pekel einfach gehört zu den besten weltweit. Ja, aber allgemein ist es je nachdem, wie die Abwehr reagieren soll, funktionieren soll, das ist auch gegnerabhängig, wie offensiv wie jeder gehen soll.
Was hat Finn denn eigentlich gesagt, als du ihm gesagt hast, du hast eine sehr schlechte Saison zuletzt gespielt? Das hört ja vielleicht nicht jeder gerne, so ein ehrliches Feedback.
Tja, der hat das so Kenntnis genommen, sagen wir so. Er hat das keine Antwort. Ich habe ihm einfach gesagt, also ich fand, dass er einfach letztes Jahr sehr schlechte Saison hatte und dass er wieder da ist, wo man ihn kennt. Also das glaube ich auch, dass mein Landsmann Gudmundsson in Meldungen auch deutlich mehr Aggressivität fordert in der Abwehr. Und da ist Lemke mit seiner Art, seine auch emotionale Art sehr, sehr gut drin jetzt, auch wenn er vielleicht durch seine Größe nicht so weit rausgehen sollte mehr, aber man sieht das auch bei Meldungen, dass 2 und 3 deutlich offensiver die meiste Zeit sind, aber nicht immer.
Ja, er kann dir auch schlecht widersprechen, ne? Einem
Kann,
Alfred
kann er, er
Gieslasson
kann.
widerspricht man
Er
nicht.
kann sie ge sehr gerne, oder wie jeder seiner Spieler, andere Meinung haben und kann sie auch äußern. Aber letztendlich, ist das meine Meinung, dass es so war. Und wir können auch uns hinsetzen und mehrere Spiele durchgehen von letzter Saison, wenn ihr möchte.
Ich fand sehr spannend, dass Christian Dissinger zurück ist, muss ich ehrlich sagen. Den sehen wir aus Deutschland natürlich sehr, sehr selten. Was hat er dir denn gezeigt, warum du ihn wieder dabei haben wolltest? Er war ja bei den großen Erfolgen im Jahr 2016 noch gesetzt eigentlich.
Ja, Dissinger war damals auch bei mir in Kiel und wir hatten und nach dieser Tag 16 hatte sich mehrere Verletzungen zugezogen, war er schon verletzt und hat sich dann erst dann aus der Nationalmannschaft abgemeldet. Dann passte es auch nicht so mehr in Kiel und wir sind da getrennte Wege gegangen, nachdem ich Lukas Nilsson und Nico Billig geholt habe und du war ja auch da und so weiter. Und er ging ja nach Warta Skopje und die haben zwar nicht so viele Spiele gehabt bis jetzt, aber ich habe mir dann alle Spiele geholt, was Dissinger jetzt gespielt hat in dieser Saison. Und da spielt er schon einen ganz guten Part, also nicht so viel Risiko dabei, wie er oft sonst gemacht hat, aber ist spielt sehr solide dort in Angriff wie Abwehr. Und er hat letztes Jahr natürlich Champions League geworden, hat da nicht so viele Spielanteile in Angriff gehabt, aber war schon sehr gesetzt in Abwehr. Und großer Vorteil von Dissinger, er kennt mein System in der 3-2-1 als Vorgezogener und auf die 4 sozusagen. Und weil Pekela das auch spielen kann, aber er ist deutlich wertvoller hinten Mitte für die Mannschaft. Und da habe ich mir so gedacht, gegen Bosnien brauche ich vielleicht meine alte 3-2-1 Kieler Abwehr.
Aha.
Und wenn ich dann hinten mit der Pekela habe, dann habe ich noch 3 Kieler da, die ist wir haben ja nur ein einziges Training für Abwehr für dieses Spiel.
Ja, Wahnsinn.
Und dann kann ich zurückgreifen auf einen Innenblock mit Andi Wolf dahinter, die alle genau zusammengespielt haben lange Zeit und kennen sich sehr gut und kennen ganz genau dieses System, was da stattfindet. Mhm. Das war der Hintergrund. Aber ich finde aber einfach auch, dass diese das verdient hat, nicht einfach vergessen zu werden, weil er unten in Mazedonien spielt. Ja. Als Deutscher, das ist einfach oft so, wurde ja oft bemängelt, dass wenig Deutsche sich im Ausland versuchen.
Mhm. Ja, Tobi Reichmann zum Beispiel war einer der wenigen, dem hat es, glaube ich, auch nicht geschadet. Ne?
Nee, das ist ein bisschen anders. Die lernen andere Sachen kennen und das ist ja auch nicht so alt. Wenn er gesund bleibt, dann kann er auch eine Weile auf höchstem Niveau spielen. Ist ja 29, glaube ich.
Da freue ich mich drauf. Ich erwarte von ihm Domagoj Duvnjak-Sachen auf der Spitze der 3-2-1.
Ja, das hat er mal gezeigt. Das ist natürlich, er hat halt diese Größe, der hat eine sehr, sehr gute Schnelligkeit und kann das machen. Aber jeder kann einen guten Tag haben und einen schlechten Tag. Und ich erwarte natürlich gute Tage von ihm.
Mhm. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass die Berliner nicht unbedingt einen guten Tag hatten, als du sie gesehen hast. Lag es daran, dass Paul Drucks und Fabi wieder erstmal nur im erweiterten Kader sind?
Nein, eigentlich gar nicht. Also ich habe ja nicht nur diesen einen Spiel, ich weiß nicht, bei wie viele Spiele ich bei Berlin war. 4 mindestens.
Ah, okay.
Hab ich angesagt. Nur also erstmal war das abgesprochen mit Fabi Wiede. Ich hätte ihn nominiert, wenn er voll gesund wäre. Und
hatte eine schwere Schulterverletzung.
Ja. Hatte schwere Schulterverletzung, wurde auch in der Vorbereitung noch mit einer kleinen OP wieder an der Schulter was gemacht. Und er ist jetzt in Kommen, spielt jetzt relativ viel, wirft aber noch nicht so richtig. Die Schulter ist okay, die ist gut, aber der traut sich noch nicht so richtig die Würfe. Und der hat mehr oder weniger sowas gesagt, naja, das wäre schon, glaube ich, wäre für ihn besser, das diesmal nicht mitzumachen. Und so sind wir auseinandergegangen, weil ich habe mir auch gesagt, na gut, wenn ich dann in den letzten Minuten und ich brauche dich, du musst spielen, dann erwarte ich das alles da und dann geht es all in. Und das wäre vielleicht nicht so gut für einen, der nicht ganz so klar ist mit sich selbst. Dann wäre das vielleicht insgesamt schlauer, dass er weiter diese Zeit hat und dann voll dabei oder voll in Frage kommt halt in Januar.
Und bei Paul?
Ja, Paul ist ein bisschen was anderes. Auch er hatte Fußprobleme in der Vorbereitung und Ende letzte Saison. Und das ist einfach so, dass gerade bei den Rechtshändern auf der Mitte und halb links eine riesen Konkurrenz ist und er ist nicht erste Wahl in seinem Verein. Er ist Kapitän, es war sehr gut, sagt vieles über ihn auch, sein Charakter, aber er ist einer, der jetzt alle Positionen Rückraum und alle Positionen Innenblock und Abwehr abdeckt als zweiter und teilweise dritter Mann und er hat nicht aus meiner Sicht erst in den letzten zwei Spielen kommt er so seine normale Leistung und das ist da einfach, was ich da auch gesagt habe, bevor ich da anfing. Also ich werde erstmal nach Leistung gehen und ich kann ja nicht sagen, ich wähle alle, die da waren, letztes Mal, einfach weil die da waren.
Ja. Ja, finde ich gut. Ist ja dann auch für Neue wieder eine Chance, ne? Sich reinzuspielen, dann schleift sich nichts ein. Ich glaube, 20 Mann wird ja der Kader bei der WM dann haben, wenn ich richtig
Genau,
bin.
ja.
Wie groß sind denn die Chancen jetzt von den beiden? Das waren ja so die überraschenden. Also kann man sagen, wenn sie in der Liga wieder volle Leistung bringen, wie wir sie kennen, sind sie auch dabei oder müssen die schon sehr kämpfen, die zwei Berliner, weil sie eben auch noch nicht ganz fit sind?
Also ich gehe davon aus, dass alle kämpfen müssen. Also wenn die
Das ist
Leistung
eine
wieder
clevere
stimmt,
Antwort.
ja, aber das ist so. Das
Ja.
habe ich, also ich, das ist auch mein Job. Also wenn ich sage, der Druck ist deutlich besser als der und der und der, dann wird Druck dabei sein. Und Fabi Wiede in Topform wieder, der wird für die anderen Linkshänder alles schwer, den rauszuhalten aus dem Kader. Also so einfach ist das.
Ist er denn eher eine Option für die Mitte, wenn er wieder fit ist, oder für halbrechts?
Ja, das ist natürlich eine der großen Stärken, was auch Wiede hat, ist das natürlich, dass er genau wie Steffen Weinhold ein sehr guter Mittelmann ist. Also beide sind spielerisch super, beide sind auch gute Abwehrspieler, wobei Steffen natürlich einer überragender Abwehrspieler ist, egal ob 6-0 oder 3-2-1. Und sogar jetzt ist die Situation, dass Steffen jetzt gerade verletzt ist nach seinem Nordhorn-Spiel und
Ja, übel aufgeschlagen im
ja,
Kopf,
und
ne?
ist wieder fraglich, ob er rechtzeitig das schafft.
Ja. Drücken wir die Daumen. Kannst du uns so ein bisschen verraten? Es sind ja sehr komische Zeiten. Es wird, glaube ich, auch eine WM ganz vieler Unwägbarkeiten. So, du hast schon gesagt, wie selten du deine Mannschaft auch zusammen hast, um dich überhaupt einzuspielen. Kannst du uns trotzdem schon eine Idee geben, was die Zielsetzung sein wird für den Januar in Ägypten?
Ja, das ist erstmal ist schwer zu sagen. Natürlich ist es so, dass es ist eine WM, da will man natürlich hin, egal was ist und ob Corona oder dann geht. Wir sind ja Deutschland und die Ansprüche sind ja traditionell nie niedrig und natürlich ist erstmal unser Ziel so weit zu kommen, dass wir Möglichkeiten haben, um die Medaillen zu spielen. Das ist das Ziel. Und wird immer das Ziel sein für eine deutsche Nationalmannschaft. Genau wie ich es nie verheimlicht habe in Kiel, dass unser Ziel war, um die Meisterschaft zu
Ja,
kämpfen. Also was anderes kannst du ja auch nicht sagen.
absolut.
Natürlich ist es meine Aufgabe, dann halt auch mal die Big Points zu holen in den ganz wichtigen Spielen, wo man kommt. Was leider nicht geklappt hat in den letzten Jahren.
Ja.
Also es ist und ja, daran wird man es schließlich gemessen.
Ja. Kannst du uns ein bisschen erzählen? Also von außen kam dieser Wechsel, also mit Christian Prokop, es war ja immer so an der Kippe. Es war dann trotzdem für viele von außen überraschend, dass es der Zeitpunkt gab. Und ich habe das so gelesen und gehört, dass das schon viel damit zu tun hatte, dass der DAB sich quasi sputen musste, Angst haben musste, dass du sonst nach Russland geht. Kannst du uns so ein bisschen mit reinnehmen, wie das damals zustande kam, dass du jetzt Nationaltrainer geworden bist?
Ja, also erstmal, wo ich dann in Kiel aufgehört habe und nach 22 Jahren Bundesliga habe gesagt habe, okay, jetzt mache ich erstmal ein halbes Jahr Pause, aber da möchte ich dann anschließend doch gern in Handball bleiben und als Nationaltrainer irgendwo wieder anfangen. Und da gab es ja mehrere Ideen und Gespräche, aber nicht so, naja. Und ich hatte ja schon mal durch die letzten Jahre oder mit DAB Kontakt gehabt, wegen ob ich dann Nationaltrainer werden könnte oder möchte. Und da hat es nie gepasst, weil ich immer einen langfristigen Vertrag hatte in Kiel zum Beispiel. Ja, und dann habe ich mein halbes Jahr Pause da hinter mir und dann, jetzt wollte ich dann, will ich dann doch losgehen. Also rumsitzen und nur über Fernseher zu gucken, ist dann nicht so richtig mein Ding. Und auch wenn das Spaß macht, dann braucht man immer irgendwie diese Adrenalin, das dran zu sein und irgendwie ist man davon abhängig. Ja, und die EM ist gelaufen, so wie gelaufen ist. Das hat sehr, sehr viel, sehr, sehr wenig gefehlt. Das war keine schlechte Turnier von der Mannschaft, aber letztendlich die großen Punkte nicht direkt in die Medaillenränge hat es nicht geklappt. Aber trotzdem habe ich gar nicht damit gerechnet mehr, weil alle Äußerungen waren auch so, naja. Und es gab ja keinen Kontakt in dem Sinne kein Problem. Also ich war ja immer ein Fan von der alten russischen Handball, Sowjethandball, und da kam er mal anrufen während der EM, ob ich nicht die in Schweden treffen könnte oder ging es gerade nicht, und dann er mal anschließend nach der EM, okay, ob ich nach Moskau kommen könnte mit den Schweden. Und ich habe ja viele Russen trainiert in Magdeburg und in Hameln sogar und Gummersbach und so weiter. Herr Gummersbach nicht, da kam nach mir. Gut. Ich habe einen geholt nach Gummersbach und war selber weg. So war das. Naja. Von daher kannte ich das gut und ich war schon immer ein Fan von der alten Sowjethandball, hab mich da immer reingekniet und rauszufinden, was sie da machen. Und die hatten sehr viel Einfluss auf sogar bis heute auf den internationalen Handball. So, und dann war ich in Moskau und habe dann ein Langzeitprojekt, waren Gespräche super und hätte da ein paar Assistenten, alle ehemalige Spieler von mir, und war alles geklärt eigentlich, mehr oder weniger. Dass ich einen 4 Jahres Vertrag in den russischen Handball wieder nach oben zu bringen.
Aufbauen, ja.
Ja, und an irgendeinem Montag fliege ich zurück, habe denen aber gesagt, ich fliege, also wir waren uns einig, aber ich sagte, ich werde im Vorfeld, habe ich gesagt, ich werde auf jeden Fall, egal was passiert, wieder nach Hause und erstmal mich mit meiner Frau hinsetzen, ob wir das machen oder nicht. Und so bin ich geblieben einfach und bin in Berlin gelandet dann diesen Montag und bin gerade die 2 oder 1,5 Stunden nach Hause gefahren und mach die Tür auf, dann klingelt es bei mir.
Uwe
nicht unter so,
Schwenker.
ja genau, Uwe, und so, wir müssen reden. Und ich hatte dem Russen gesagt, den Dienstag ist dann halt, sage ich, ja oder nein.
Ui,
Also
okay, also
an dem
morgen
Morgen
von
danach,
dem
also
Uwe.
12 Stunden später oder so, ist ja oder nein. Und da habe ich Uwe das gesagt. Und dann ging es halt los, was ich nicht erwartet habe. Ne? Und natürlich war das alles sehr überraschend, auch für mich. Aber trotz allem, dann bin ich natürlich sehr glücklich, hier jetzt Nationaltrainer zu sein, auch wenn ich noch kein Spiel hatte. Weil ich hatte es damals schon öfter gesagt, dass eigentlich nach meiner Liga, das wäre schon das der Traumjob für mich, weil ich so lange in Deutschland war, weil ich Großteil meiner Karriere erstmal als Spieler und dann als Trainer hier verbracht habe. und mich sehr ewig verbunden mit deutschem Handball fühle, dann das wäre ein Traumjob für mich. Ja.
Ich glaube, man hat es auch an den Reaktionen gemerkt, dass dich viele für ja sowas wie die Idealbesetzung halten. Irgendwie so der große, starke Mann, der da vorne weggeht. Aber wie war das denn dann mit den Russen? Das muss ja auch ein hartes Telefonat gewesen sein. Doch nochmal zu sagen, es war eigentlich alles super, aber jetzt kam doch nochmal was anderes.
Ja, das war erstmal, weil diese Gespräche mit den Russen waren überragend. Das war da alle wirklich, hat mich schon sehr beeindruckt, wie ich habe da lange mit dem Präsidenten gesprochen, der kam unglaublich gut rüber. Aber er hat das sehr gut aufgenommen, war nicht sauer. Sagt das, okay, klar, wenn jetzt das sich geändert hat in Deutschland, dann hätte er volles Verständnis dafür gehabt
Also der wusste sich ja auch um deine Beziehung zu Deutschland, ne?
Du wusstest schon, aber Der hatte, glaube ich, nur eine Frage gestellt, ob die gewusst hätten, dass ich nach Russland flog. Ja.
Okay. Ja, wahrscheinlich. Das hat man so gehört, dass der DHB das wusste, ne? Dass du da in Gesprächen bist.
Ein enger Freundeskreis wusste das schon.
Ja, ja. Weißt du schon, wer sich verplappert hat?
Naja, wir lassen das bei uns.
Okay, das bleibt privat. Ich habe eine schöne Geschichte bekommen von meinen Jungs von der HBL, dass du, ich weiß jetzt nicht, wo das war, aber du warst mal bei einem Verein im Training, da war es A-Jugendtraining und dann hat der Trainer dir das übergeben, weil du so sehr Lust hattest, mal wieder zu trainieren und da hast du so richtig gemerkt, es kribbelt so sehr, dass du jetzt wieder auf die Bank zurück musst. Stimmt das so?
Nein, das war schon klar, dass ich dann Nationaltrainer werde, aber das war schon so, dass ich da gerade nichts tun konnte, weil ich konnte ja keine Mannschaft bekommen oder ich konnte die Mannschaft nicht so ins Training kriegen und dann war ich dabei im A-Jugendtraining dabei, eilig, eher zufällig, dass ich da gerade in dieser Halle saß und weil wir hatten andere Gespräche gehabt. Ja, und dann hat der Trainer gesagt, ja gut, wieso, habe ich immer gesagt, das würde schon schön, wenn ich endlich mal so eine Mannschaft habe, da habe ich gesagt, ja, mach mal, also du kannst jetzt, und das hat tierisch Spaß gemacht, habe ich natürlich direkt übernommen oder die fing gerade an warm zu machen und habe ich auch gemerkt, was mir das gefehlt hat und habe ich da, nach anderthalb Stunden hat der Trainer signalisiert, tut mir leid, aber wir müssen bald Schluss machen. Also ich hätte 2-3 Stunden weitergemacht, aber das ging ja leider nicht weiter.
Hätten die Jungs nicht geschafft wahrscheinlich. Aber das muss ja für die auch irre gewesen sein, oder? Als A-Jugendlicher auf einmal von Alfred Gislason trainiert zu werden, da hätte ich, glaube ich, zittrige Hände gehabt im Training.
Die haben, glaube ich, Spaß dran gehabt auch, also muss ich sagen. Aber hat mir wahrscheinlich am meisten Spaß gehabt. Gemacht.
Okay, sehr cool. Alfred, wir haben so eine Neuerung sozusagen. Wir wollen in der HBL gemeinsam mit der DKB den MVP so ein bisschen, ich sage jetzt mal, neu aufstellen. Das soll alles komplett, also zumindest die Nominierten, die dann gewählt werden können, 100% auf Leistungsdaten gehen. Und ich wurde da auch immer so up-to-date gehalten von meinen Jungs in der HBL. Und die haben alle gesagt, Alfred war mit in dieser Kommission und wir waren alle begeistert, wie sehr der sich da eingebracht hat. Kannst du ein bisschen erzählen, wie saßt ihr da zusammen? Wie soll das jetzt vonstatten gehen? Und was war deine Rolle bei dieser, ich nenne es jetzt mal, neuen MVP? Wahl in der HBL?
Ja, das geht natürlich um diese, der DKB hat ja eingeladen zu diesem Forum, worum es ging, auch Dominik Klein und Martin Strobel waren dabei, unter anderem als Ex-Handballer und da ging es darum über diese Connection, glaube ich, heißen die, dass man das wirklich, ja, so wie NBA das auch macht, dass man wirklich die Daten von den Spielern erfasst hat und dass auch dadurch MVP des Monats, des Jahres und so weiter wählt. Und bis jetzt war das so in diesen ganzen Handballzeitungen, dass man könnte das als Kapitän der Liga oder der Trainer der Liga oder irgendein Journalistengruppe hat das sowas gewählt, aber nie so richtig, nach, dass die ganzen Daten erfasst werden, dass es wirklich ganz klar sachlich gezeigt wird, worum es geht das gerade. Sogar sehr, sehr oft wird das nur nach Angriffsleistung, also wer die meisten Tore macht und so, aber nie das Ganze, was das Abwehr angeht und so weiter. Das wird nie erfasst. Und natürlich kann man auch schlecht einen Torhüter mit einem Rückraumspieler oder Kreisläufer vergleichen, aber trotzdem, dass diese Kriterien da wirklich einfach auf dem Tisch sind und was ist wichtig. Ich habe mir auch durch die Jahre mal geärgert, sag mal, oder fand das unfair, dass ein Spieler, der überragend in jeder Hinsicht, also in Abwehr, als Passgeber, als Torschütze und alles, teilweise schwerer hat, ein MVP zu werden, aber einer, der nur auf der einen Spielfeld, auf Spielseite, also nur angriffsmäßig,
ja,
exakt,
ja.
Und kann sich ausruhen in der anderen Part.
Ja.
Das ist,
Redest du über Andy Schmid?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also Andy Schmid hat ja eine gewisse Genialität da, aber da gab auch Zeiten, wo das der Kampf ging um sagen wir mal, Jecha oder Andy Schmid, und der eine hat da beide Seiten geärgert die ganze Zeit, mhm, und der andere vorne.
Ja.
Ich will ja trotzdem nicht Andy Schmid was wegnehmen,
nein,
weil
klar,
er
ja
schon so eine großartige Saison viele in Deutschland geschafft hat. Aber, mhm, aber das war, fand ich schon mal unfair. Ne?
Mhm.
Und ich war selber einer, der beides gespielt habe. Nicht, dass ich das vergleichen möchte, aber die Abwehrspezialisten oder der Angriffsspezialisten waren schon oft mehr in Fokus als einer, der alles machen muss.
Mhm. Man hat mir gesagt, du bist unglaublich dateninteressiert. Da werden wir auch gleich noch eine Sprachnachricht von einem Ex-Spieler zu dir hören, wie akribisch du in der Vorbereitung bist. Das ist wirklich erstaunlich zu hören.
Aber ganz ehrlich zu den Spielern, nochmal,
ja,
ganz kurz. Also also Handball allgemein, die interessieren sich für Fußball, für Basketball, für NFL und alles und Eishockey, ja, sogar. Also ich interessiere mich auch für alles da. Aber und die schauen die Statistiken. In der NBA zum Beispiel, da wissen jeder Statistik fast allen, also finde das auch geil.
Ja.
Aber wenn du denn selbst deine eigene Statistik zeigst, sag mal, also das und das, das ist, hast du vielleicht ein paar Tore gemacht, aber du hast eigentlich scheiße gespielt, weißt du?
Ja.
So grundgenommen. Oder du zeigst den die komplette Mannschaft, wie sie die Daten bei allen und so weiter. Das ist, ja gut, dann finden die nicht immer das so selbstverständlich. Das fand ich immer ewig lustig.
Mhm. Was hast du deinem Team da so für Daten gezeigt?
Ja, ich habe mal, damals habe ich schon sehr, sehr lange Zeit, habe ich einfach mal irgendwann so nicht auf Excel, aber ähnliches Programm, noch ältere, ein Programm geschrieben, selber geschrieben, der so also Tabellen über die ganze Sache, also die ganze Statistiken, also die Würfe, also Tore, Würfe, technische Fehler und Assist und Steals und was alles, Blocks und so weiter.
Ja, ja.
Und dann auch in Grafiken, das ist auch sogar als Trainer sehr wichtig. Wenn man in so einem englischen Wochenendlos ist und das regelmäßig auf die Grafik gucken, das Bildliche von jedem einzelnen Spieler, da sieht man auch Dellen und wenn man nicht aufpasst, dann hat einer Spieler auf einem 2, 3, 4 bis 6 Wochen schlecht gespielt eigentlich oder viel, viel schlechter als davor. Und dann gibt es da irgendwo Gründe, muss man gucken, wieso, was ist da los? Ja. Hast du wieder 5 Kilo zugenommen oder was ist los? So grob. Nee, aber das gab wirklich, dass Leute kamen aus einer WM oder EM, haben bei ihren Trainern in der Nationalmannschaft nicht gespielt und kamen wirklich mit 6, 7 Kilo zurück.
Ja, okay, das gibt's, okay.
Weil die, statt zu trainieren in der Zeit, wo ich nicht spielte, haben einfach frustriert,
ja,
sich im Hotel Pizzas bestellt.
Das scheint so ein Handballer-Ding zu sein, Pizza zu bestellen. Ich erinnere mich da an eine gewisse...
Ich wollte nicht sagen, dass Miniball leer gemacht zu haben, aber... aber
ja, ja.
Nein, aber ist aus meiner Sicht, das gehört dazu, ist auch wichtig, auch als Tool für einen Trainer.
Mhm. Ja, kannst du das, also durch Kinexon ist ja wirklich unglaublich, da hat man ja noch viel mehr, also Bewegungsprofile, wie lang war jemand auf dem Feld und so, da kann man unglaublich ja viel mitmachen, noch viel mehr als nur in Anführungszeichen Tore und Assists und so zu messen. Nutzt du das auch schon richtig für deine Trainerarbeit jetzt wieder in der Nationalmannschaft?
Erstmal muss ich nochmal ein Spiel bekommen, bevor ich das anfangen kann. Nein, aber natürlich nützt man nicht alles, weil das ist unglaublich umfassend, was die auch teilweise. Das ist alles von jedem Sprint zu jedem Sprung und wie hoch war der und wie schnell war der hier und so weiter. Das ist schon mal interessant. Einiges ist wichtiger als was anderes, aber das ist natürlich sehr, sehr gut, dass das endlich mal in Handball eingeführt wird. Das ist richtig. Aber das ist oft so, man kann mit Statistik alles erklären, aber man kann einiges oder vieles auch nicht erklären. Also zum Beispiel viele, die viele technische Fehler haben, sind auch diejenigen, die mit Abstand die meisten Assists haben, ne?
Ja,
Zum
Risikopässe
Beispiel,
spielen und so,
ja,
ne?
genau, dass sie das machen. Also, dann kann man nicht sagen, okay, hör auf damit, diesen Risikopässe. Das ist halt, gewisse Spieler können das, aber ab einem gewissen Wert, wo viel mehr Fehlpässe als die Assists ankommen, dann sollen die damit aufhören,
Ja.
wenn die weiter spielen möchten.
Ja, hilft zur Abwägungssache, ja, genau.
Ja,
Kannst du
naja.
uns ein bisschen erzählen, was du in dieser, also es ist ja sicher sehr ausführlich, du hast schon gesagt, welche Spieler Strobel und Mini Klein sind dabei, sind ja auch, glaube ich, noch Leistungsdiagnostiker und so in dieser Taskforce.
Ja,
Was bringst du da genau ein? Kannst du uns ein bisschen erklären, worauf du Wert legst, was dir wichtig war, dass dieser MVP auch eben nach den richtigen Daten sozusagen gekürt wird?
na, ich fand einfach sehr, sehr wichtig, dass man halt das ganze Bild versucht zu erfassen und dass nicht nur Angriffs-, sondern auch Abwehr und was jeder einzelne Spieler wirklich für die Mannschaft, seine Mannschaft bringt, weil es ja ein Mannschaftssport ist. Und einfach das, und schon ansonsten habe ich da, so wie jetzt gerade, losgelegt und irgendwas erzählt. Aber die richtigen Profis waren natürlich diejenigen, die das Programm geschrieben haben und wirklich, das waren wirklich Wissenschaftler und haben auch Daten rausgehauen, die ich für erstaunlich gefunden hat.
Zum
Also,
Beispiel, was gibt's da so?
ja, einer hat gesagt, der Richter hat gesagt, er hätte Tausende von Spielen ausgewertet. Und wenn derjenige, der das 17. Tor schießt, hat irgendwie 90% Chance, das Spiel
Ja,
zu gewinnen.
wer das als
Und
erstes habe ich auch gehört. Das ist Wahnsinn.
wenn er noch das 20. auch noch als erster schießt, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Spielgewinn schon bei 94% ist. Das fand ich schon eine krasse Aussage. Wäre mir nie eingefallen, darauf zu achten.
Das heißt, wir können uns darauf einstellen, die
So.
Nationalmannschaft wird alles dafür tun, das 17. und 20. Tor zuerst zu werfen.
Ja, aber ich gehe davon, es gibt Ausnahmen, dass man, wenn wenn 16 ist und der Gegner schießt das 17, 16, dass man trotzdem nicht aufgeben soll.
Ja, so. Das ist ein sehr guter Rat, das glaube ich auch. Wir packen zusammen. 17. Tor für den Gegner, das war's. Sehr schön, sehr schön. Glaubst du denn, dass das auch in der Diskussion, dieses mehr datenbasierte Arbeiten, dass das den Fans auch was bringt, dass sie das alles so ein bisschen besser nachvollziehen können, wie solche Wahlen? Also die sollen ja am Ende immer noch wählen. Es wird ein MVP pro Position, wenn ich es richtig verstanden habe, besetzt und die Fans können dann wählen, wer der wirkliche MVP sozusagen unter diesen
Ja, genau.
Auswahlkandidaten sein soll.
Na, ich denke, das wird sehr gut, einfach, dass diese ganzen Daten da sind. Ich glaube, das hilft auch den Zuschauern, manchmal zu verstehen, was die Trainer da gerade machen oder wieso. Das ist, was ich, das ist aber auch so, dass die Trainer Entscheidungen treffen für die Mannschaft oder für die gerade auch Phasen der Spiele, wo viele Zuschauer sagen, wieso macht er das da? Also als würde der einfach nur nach Lust und Laune irgendwas machen. Das behaupte ich von den meisten Trainern, dass es nicht so ist.
Glaube ich
Dass
auch.
er ähnliche Gründe hat oder Erfahrungswerte hat.
Ja. Und so, okay, hast du das, ich glaube, in Kiel ist ja zum Beispiel ein sehr fachkundiges Publikum. Hast du das auch schon selber erlebt, dass die Fans mal auf einen zukommen und sagen, Was war denn da los? Was hast du denn da entschieden?
Nee, das haben die nicht gemacht, aber die können, die diskutieren das garantiert unter sich selbst also meine Tochter hat Handball gespielt oder spielt immer noch Handball und die war natürlich sehr, sehr oft Zuschauer in Kiel in den Spielen mit meiner Frau und zusammen und ich weiß, ich kenne die ist ein bisschen Hitzkopf da, wie ihr Vater in dieser Hinsicht. Und er hat ja wilde Diskussionen teilweise angefangen mit Zuschauern, einfach denn ich sagte, ich sollte einfach mal die Fresse halten und so.
Du hattest sozusagen
was
deinen
ich,
Spion
was
im
ich,
Publikum.
was, nein, das nicht. Und aber und die hat es auch mir nie gesagt. Also meine Frau hat sich dabei lustig gemacht und über sich lustig gemacht, weil. Und ich habe meiner Tochter gesagt, hey, mal, lasst hier, das ist der Recht, ihre Meinung zu haben, ist kein Problem. Auch für mich kein Problem. Und auch wenn die Zuschauer sagen, dass ich als Trainer teilweise keine Ahnung habe, es ist so oder so, das ist dann nicht mein Problem, das ist dann deren Problem.
Ja. Du hast ja, glaube ich, auch ein paar Argumente, wenn ich allein an deine Titelsammlung denke, auf deiner Seite, ne? Da kann man sowas vielleicht leichter mal
Ja,
wegstecken.
aber die Vergangenheit ist halt die Vergangenheit. Man muss das immer wieder unter Beweis stellen, als Trainer
Ja,
auch.
stimmt, stimmt. Vielleicht abschließend noch, das will ich gar nicht zu lang machen, aber was hast du denn eigentlich in der, also du wurdest ja quasi Bundestrainer und dann war sofort Corona. Also das ging ja direkt quasi ineinander über. Da war, glaube ich, waren nur ein paar Tage oder wenn dann Wochen dazwischen. Was hast du so in der Corona-Zeit gemacht? Warst du da auch in Magdeburg oder in der Nähe von Magdeburg in deinem Dorf, hast du uns vorhin erzählt hast? Oder wie hast du die Zeit so genutzt, wo du keinen Handball gucken konntest?
Ja, das ging ja los mit dem Lehrgang eigentlich in Aschersleben. Dann ging es gerade so mit Corona überall so richtig los in Deutschland. Und wir hatten ja 4, 5 Tage Zeit, haben da trainiert und ich habe mich tierisch gefreut darauf. Und dann wir haben Montag angefangen, dann unglaublich, Montag oder Dienstag. Und dann am Freitag war ein Spiel gegen Holland geplant in Magdeburg. Und die Holländer waren sogar an dem Donnerstag schon in Magdeburg. Und eigentlich an dem Freitagmorgen kommt die Nachricht, die wollen nicht spielen. Und ja, und sind da abgereist. Und stehst du da mit der Mannschaft, hast du ja 4, 5 Tage vorbereitet und stehst da und
Wahnsinn.
jeder fährt in seine Richtung und tschüss. Ja, danach hieß es dann ein paar Monate später oder einen Monat später, hätte diese Olympia-Quali im April
Genau, ja.
wäre gewesen in Berlin gegen Slowenien, Schweden und Algerien. Ich hatte natürlich in der Zwischenzeit also wirklich alle Spiele von diesen Mannschaften bei der EM ausgewertet und alles, auch natürlich alles deutsche Spiele und so weiter. Das heißt, da wochenlang vor dem Computer habe das alles geplant. Und dann heißt es,
Ist
na,
nicht.
ist nichts, wird im nächsten Jahr verschoben. Also kann ich das, naja, wahrscheinlich alles löschen wieder. Ja, dann ging es noch ein bisschen weiter, weil wir zwei Quali-Spiele hätten im Juni gegen Ukraine, glaube ich. In Juni war das, glaube ich, aber gegen Ukraine. Und das habe ich da genau das Gleiche gemacht. Alles über Ukraine gemacht.
So,
Und wo ich damit fertig war, bin ich auch so weitergekommen, ohne zu spielen, weil die haben gesagt, man kann eh nicht spielen. Also wird der höher Platzierte bei der EM ist automatisch weiter. Also konnte ich das den jetzigen russischen Nationaltrainer meine Datenbank über Ukraine weitergeben.
Ah, dann ist es wenigstens nicht komplett umsonst gewesen. Aber
Ja,
stelle ich mir trotzdem hart vor. Das ist ja frustrierend, oder? Wenn du da so viel
ist ja
Arbeit
schon
reinsteckst.
frustrierend, und eigentlich hab ich auch versucht oder wollten wir suchen im Juni, ob ich nicht einfach in Chiembaum, so ein ganz abgeschieden, also wirklich 2, 3 Wochen Training mit der Mannschaft zu haben, dass ich einfach in Quarantäne mehr oder weniger da trainieren könnte. Aber das ging leider auch nicht, weil ja wegen Kurzarbeit, wegen den Versicherungen der Spieler und so weiter. Und ich glaube auch, hätte auch keinen Sinn gehabt. Man hat gemerkt in Gesprächen auch da, dass oder die wenigsten Spieler irgendwie Kopf hatten für die Sache, also hatten andere Sorgen.
Ja.
Ja, und das fiel alles im Wasser. Und ja, dann sind wir. Ansonsten habe ich, bin ich zu Freundschaftsspielen gefahren, alles, was ich in die Finger kriegen konnte, an Spielen ausgewertet und
ja. Die Zeit irgendwie versucht sinnvoll zu nutzen, ne? Was ja echt nicht so leicht war, wenn so wenig passiert. Wie ist jetzt so deine Erwartung an, nachdem dir das sozusagen weggenommen wurde damals gegen Holland? Jetzt steht es ja dann hoffentlich bald an. Es ist nächste Woche Freitag, glaube ich, ne? Dein erstes Länderspiel dann.
Nee, Donnerstag.
Donnerstag. Ah, Donnerstagabend ist es, genau. Was hast du da so? Bist du in freudiger Erwartung oder ist es inzwischen nur noch, ja Mensch, endlich, jetzt ist es aber auch mal so weit?
Ja, also ich freue mich natürlich sehr, wieder, dass es losgeht, dass ich die Mannschaft zusammenkriege in Düsseldorf. Die kommen an dem 2., am Montag zusammen. Da hätte ich dann Besprechung gehabt mit der Mannschaft und so weiter. Und weil die alle Tag vorher spielen, die meisten. Also hätte ich das wahrscheinlich so gemacht, dass wir nur da zusammenkommen und dann am Dienstag dann frühmorgens trainieren mit Videositzungen und so weiter. Und dann Mittwoch das Gleiche. Momentan sieht das danach aus, dass wir an dem Montag gar nicht zusammenkommen dürfen, sondern alle erstmal in Quarantäne, alle testen und jeder Einzelzimmer. Und bis die Ergebnisse da sind, kann ich auch nicht trainieren, also weiß ich nicht, wann ich an den Dienstag trainieren kann. Das ist der aktuelle Stand der Dinge
musst du quasi sehr flexibel planen.
Ja, ich muss extrem flexibel sein und einfach ruhig sein in der Hinsicht. Und ja, schade, es sieht dann nicht danach aus, dass wir Zuschauer haben dürfen in der Halle. Ich hoffe, dass die Bosnier alle einreisen können und dürfen und diese ganzen Tests. Und ansonsten werden wir jeden Tag getestet da und alles. Aber ich merke, dass die Spieler sehr viel Freude dran haben oder die freuen sich sehr auf die Nationalmannschaft. Und ich auch natürlich. Und gehe davon aus, dass alles stattfindet.
Ja.
Und auch unsere Reise nach Estland. Ja. Estland ist nicht mehr auf der roten Liste, also die haben das alles gut in der Kontrolle.
Sehr gut.
Sieht dann auch aus, das ist eher rote Zone in Düsseldorf als in Estland.
In Deutschland, wir haben gerade sehr steigende Zahlen, ne? Ist das denn, bist du da involviert bei so diesem ganzen organisatorischen Reiseplanung? Ist ja jetzt alles wahnsinnig speziell in diesen Zeiten oder kannst du dich da, ich sag mal, zum Glück komplett von fern halten oder musst du da schon auch irgendwie mit organisieren oder wie ist da der Austausch?
Mit organisieren muss ich nichts. Natürlich, wir haben ein überragendes Team da bei DRB, die das alles organisiert, aber da kam die Idee von Axel Kromer, wieso nehme ich einfach einen Charter direkt nach Estland? Damals waren die noch richtig rote Liste, aber einfach direkt hinfahren, Spieltag hinfliegen, spielen und wieder weg. Und das fand ich eine sehr, sehr gute Idee und die finde ich immer noch, aber bis jetzt lassen die Essen das nicht zu, sondern wir müssen Tag vorher sein, testen, dort nochmal testen und so weiter. Aber das wäre eine sehr gute Sache, finde ich, mit diesem Charter, auch für die Spieler. Also weniger Stress, weniger Reise und einfach schneller durch. Mit allem Respekt für den Essen, so. Aber trotzdem, da würde vor allem um deutlich weniger Ansteckungsgefahr gehen.
Ja, genau. Ich glaube, die Fußballer, die Bayern, wenn die in der Champions League unterwegs sind, die machen das auch ziemlich genau so. Die gucken, dass sie sich nirgends lange aufhalten, sondern hinfliegen, spielen und zurückfliegen. Ne? Das scheint
ja das wäre schön. Aber wir haben leider normalerweise nicht Fußballverhältnisse, aber das wäre schon schön, wenn das. Aber das ist eine gute Idee und ich hoffe, dass das auch so durchgeht.
Ja. Wunderbar, Alfred, ich danke dir schon mal sehr für Teil 1 über die Nominierung und über den Kader und so haben wir schon einiges erfahren. Jetzt wollen wir natürlich gleich in Teil 2 nochmal ganz intensiv auf deine Spieler- und Trainerkarriere zurückschauen. Ja, Alfred, ich traue mich ehrlich gesagt gar nicht, deinen Jugendverein auszusprechen. Da musst du mir ein bisschen helfen. Ich frage mal so, wie ging das bei dir los in Island mit dem Handball?
Ja, ich bin, das ist mein Stammverein, ist KA, also Knattspyrnufélag Akureyrar. Also einfach KA, also diese Abkürzung Akureyri genannt. Und ja, ich kam ja sehr spät zu Handball. Eigentlich, man kennt ja natürlich Handball in Island aus der Schule, also aus Schulunterricht, aber da wurde einmal die Woche morgens in den Schulunterricht oder in Sportunterricht gab meistens Handball. Aber einfach so, nicht unbedingt ein halber Trainer, der es damals mitgemacht hat, aber oder gemacht hat. Und ich kam deswegen auch sehr spät, eigentlich einfach durch Freunde, so richtig zu Handball. Ich habe alles andere probiert. Also meine Familie extrem sportbegeistert und ich habe ja vier Brüder und eine Schwester. Und der Älteste, der eine Jahr älter als ich, und der Nummer drei, ein Jahr jünger, die waren beide schon sehr aktiv in Sport, bevor ich das gemacht habe. Aber ich habe Eishockey trainiert, Jugendliche, ich habe Fußball trainiert, ich habe Ski Alpin gemacht
Okay.
und kam dann erst mit 14 oder 15 so Handball, so richtig so ein Training. Also in der C-Jugend da, glaube ich, komme ich da erst einmal hin. Und ja, hat auf Anhieb ziemlich viel Spaß daran gehabt oder sofort und habe ja sofort gemeint, das ist irgendwas, was ich richtig gut werden könnte in dem Sport. Erst war ich wahrscheinlich alleine dieser Meinung, aber bin wirklich richtig dran geblieben ab dann. Und habe mit dem, bis auf Fußball habe ich weiter bis in die A-Jugend im Sommer gespielt. Das andere habe ich dann gelassen.
Die Isländer sind ja eh ein unglaublich sportverrücktes Volk, ne? Also dafür, dass ihr so wenig Einwohner habt, seid ihr inzwischen, ich erinnere mich noch, Basketball-EM 2015, das war für mich das Eindrucksvollste in Berlin. Da waren, ich weiß nicht wie viel, da waren tausende Isländer, die da mitgereist sind und ihre Mannschaft angefeuert haben. Das war unglaublich. Und ich glaube, bei der Fußball-EM haben es dann alle noch mehr mitbekommen. Also das ist bei
Ja.
euch schon ein Riesenstellenwert, ne? So der Sport insgesamt.
Ja, das stimmt. Es gehört natürlich, ist extrem in unsere Kultur eigentlich. Aber das ist auch ein bisschen, gerade der Handball und diese Wintersportarten sind da bedingt durch den 8 Monate Winter und wir haben sehr, sehr gute Bedingungen überall, also Sporthallen überall. Also da hat der isländische Staat und die Kommune unglaublich viel investiert, schon von sehr, sehr schon Jahrzehnte. Und erst so vor 20 Jahren fing das an mit Indoor-Hallen für Fußball. Und da hat es dann diesen Fußballboom ausgelöst. Also ich nehme mal als Beispiel: Island hat 330.000 Einwohner, was grundgenommen das gleiche ist wie Kiel und Umgebung ist. Und nur mein Dorf, also Akureyri mit 20.000, Nordisland, hat drei bis vierfache an Sportmöglichkeiten
Ah, Wahnsinn.
als Kiel. Und ich habe jetzt mittlerweile vier Enkel und das ist so, der Junge, der ist jetzt 8, der trainiert zweimal die Woche Eishockey und dreimal die Woche Handball plus Sportunterricht in der Schule.
Der trainiert fünfmal die Woche Sport.
Ja.
Boah,
Genau.
okay.
Und er hatte, ich weiß nicht, ob er immer noch, er hatte immer dann einen Turnunterricht, dann wollte es selber machen am Samstagmorgen dazu. Ich war ein paar Mal mit ihm da. Und alles unglaubliche Profibedingungen mit guten Trainern, aber das ist auch so, also diese Bedingungen haben die jungen Leute in Deutschland gar nicht.
Ja. Ja, da
Also ist
kriegt man kaum eine Halle zum Trainieren, so
ja,
als ganz normaler
genau.
Verein schon,
Ja,
ne? Ja,
genau.
also.
Du hast teilweise dann. Also du hast in Deutschland 20.000 Vereine wahrscheinlich oder mehr Handball, aber die meisten davon haben vielleicht einmal die Woche Training. Ja, ja, und das ist der Unterschied und dass sie also die jungen Leute, die kommen nach Hause, wenn die einfach Hunger haben, weil die haben das Wissen ständig Programm, falls sie das wollen.
Ja, okay, die kommen nur zum Essen nach Hause. Ist
Ja.
für die Eltern natürlich auch nicht ganz leicht. Da hat man nichts von seinen Kindern.
Ja, doch. Das ist dann, die sind dann ruhiger, wenn die zu Hause sind. Die sind völlig kaputt.
Sind sie kaputt, das glaube ich. Ah, schön. Von deinem Jugendverein hast du schon eben erzählt und dann ging es weiter nach, ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich einfach nur Reykjavik sage, weil das
Ja,
andere
genau.
kann ich nicht aussprechen. War das dann schon quasi ein ambitionierter Verein, wo du 1980 hingegangen bist? War da schon schon klar, dass jetzt auch die anderen wissen, der Alfred Gisasson, der kann gut Handball spielen?
Ja, nachdem das war, da ich bin mit 19 oder 20 bin ich nach Reykjavik gegangen. Mhm. Da war ich aber schon, wurde ich schon zu Junioren gewählt davor. Okay. Und als erster, als erster überhaupt aus dem Norden für Junioren, also U21 gewählt, also davor nicht. Mhm. Also bin ich nach Reykjavik gegangen, weil ich gleichzeitig studieren ging in der Uni Reykjavik mit meiner Freundin, meiner jetzigen Frau da. Dann auch, wir sind beide studieren gegangen.
Mhm. Und hast du studiert dann, damals?
Ich bin gelernter Historiker.
Ach nein! Ach,
das wirklich. Ist ja cool, okay. Ja, also kann ich nicht sagen, dass ich da ausgeübt habe oder gerne, aber ja, ich war einer von diesen, ich habe keine Ahnung, was ich studieren wollte. Ich wollte eigentlich in Architektur gehen, wollte Architektur studieren. Mhm. Aber das ließ sich extrem schlecht mit Handball vereinbaren. Also da werde ich schon mit 20 dann irgendwo nach Deutschland oder irgendwo anders hin und da hätte ich mich da voll da reinknien müssen und Handball vergessen.
Ja, da muss man, glaube ich, immer so Modelle bauen und so, ne?
Die sind die ganze Zeit. Zeichnen und Zeichenunterricht und so. Aber ich hätte da richtig Spaß dran gehabt und das wäre schon, was ich gerne gemacht hätte. Aber habe ich mich für Handball entschieden und Geschichte, also weil Geschichte hat mich sehr interessiert. Mhm. Und ich war immer unterwegs mit den diversen Nationalmannschaften und Clubs und habe immer gute Noten für Geschichte und musste dann nicht immer an Unterricht teilnehmen.
Ja, das gehört, glaube ich, mit. Wenn man erfolgreiche Sportler will, muss man denen so ein paar Freiheiten geben, ne, dass die auch ihren Sport ausüben können.
Ja. Ja.
Und dann der Schritt nach Deutschland, wie kam das? Das ist ja ein Riesenschritt, denke ich mal, von Island wegzugehen dann.
Ja, das war immer, also nach Deutschland zu gehen, ist ja eigentlich der Traum von jedem Handballer in Island. Also das ging schon los bei mir, wo ich U21-Spieler, Nationalspieler wurde und ein halbes Jahr später dann ich war der Letzte, der in den Kader reinkam mit U21, weil ich aus dem Norden kam und wir sind zwei oder drei aus dem Kader, die direkt anschließend weitergingen in die A-Mannschaft. Mhm. Und ab da war das schon klar mein Ziel, nach Deutschland zu schaffen in die Bundesliga. Und das fing an, glaube ich, so richtig, dass die Vereine, das ist 81 oder so, dass die deutschen Vereine anfingen, nach mir zu schauen, habe ich schon mitgekriegt.
Also die hatten dann so Scouts, kann man sich das wie heute vorstellen, bei Nationalmannschaftslehrgängen oder wie hat das damals funktioniert?
Wir haben eine BWM in Holland gespielt, glaube ich, das war 81. Mhm. Und da hat mir jemand gesagt, dass der Trainer aus Minden war da, um mich so anzuschauen. Mhm. Und der arme Trainer in Minden hat ein bisschen Pech gehabt, weil ich kam da an, ich war halbwegs krank und wo wir hingereist sind, hatte da alle Vorbereitungsspiele, das richtig gut gespielt, aber in diesem einen Spiel, wo er war, hab ich einen Tag vorher im Bett gelegen mit Fieber und war richtig so Schüttelfrost und da kam mir mal für diesen Spiel der Präsident des Verbandes, also an dem Morgen haben wir du musst da verspielen, also
die wollen dich alle sehen.
Nein, da fand ich, dass das wichtige Spiel war das Spiel habe ich dann mit Fieber gespielt und richtig schlecht gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und der damalige Trainer aus Minden ist dann abgereist und sagte, den können wir vergessen. Und so bin ich ein Jahr später in Essen gelandet.
Oh, da beißen sie sich wahrscheinlich heute noch in Hintern in Minden, oder? Ach,
ich glaube, die haben sich erholt. Nein, das war... Ja, ein jugoslawischer Trainer. Da wusste ich aber, dass er da war.
Ah, das wusstest du. Macht einen das nicht auch?
Nein, da wusste mir nicht an dem Tag, ne? Da habe ich später mit der
Kraft. Ach so, das hast du später erfahren.
Genau,
okay. Ja. Und in Essen, es gibt eine schöne Geschichte, wenn ich das noch richtig zusammenkriege. Ich glaube, in Kretsches Buch von Piet Krebs, der meinte, der war ja so der Abwehrmetzger, sage ich mal, zu der Zeit, der alle verprügelt hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, bist du mal auf ihn zugelaufen, hast ihm direkt einen um die Ohren gehauen, also einen Ball. Und dann beim zweiten Mal wollte er dir eine mitgeben, aber du bist einfach wieder aufgestanden und hast getan, als wäre nichts gewesen. Das hat ihn nachhaltig beeindruckt. Erinnerst du dich daran auch noch?
Ja, das war auch so, das war, glaube ich, vor ich nach Essen ging. Das war er war Spieler in Minden und ich war bei Reykjavik. Und wir haben dann in einem Niedersachsen-Cup oder irgendwas in Vorbereitung, da ist das, glaube ich, passiert. Und Piet war ein etwas robusterer Spieler.
Ja, das ist nett gesagt.
Aber zu der Zeit hat er noch Angriff gespielt, auch noch. Auf der
Ah.
Mitte oder am Kreis.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Und das lief gegen Minden da sehr gut bei mir oder allgemein lief es ganz gut. Und naja, man hat Piet so, was sein Markenzeichen war, sagen wir, das reicht jetzt mit den Typen da und hat mir einen wirklich voll auf die Fresse gehauen. Ja. Und ja, ist das halt so und da habe ich nichts gesagt und dann habe ich ein paar Minuten gewartet, bis ich ihn selber erwischt habe und habe ihm wirklich voll auf die Bretter geschickt und alles gut. Und das Witzige war, dass wir ein paar Monate später beide vorgestellt waren in Essen. Also oder
Also.
halbes Jahr später oder was.
Also, ihr gab
Als
fast gleich.
Neuzugänger wusste keiner von dem anderen erst, wo wir uns da gegenüber standen, haben wir, naja, das war
Der war
der.
das. Okay, aber dann habt ihr zusammen die Gegner verprügelt, dann war es wieder gut, nehme ich mal an.
Nein, das war einfach, nee, das war sehr fair alles. Aber alles, was erlaubt wurde, wurde dann so ausgereizt.
Wie siehst du denn diese Entwicklung so? Sehnst du dich ein bisschen in die Zeiten zurück oder findest du das gut, dass die Spieler inzwischen etwas mehr geschützt werden vor, ja, sehr
Ja,
hartem Einsteigen?
nee, das finde ich schon gut. Also, das ist so, das war schon extrem hart, teilweise wie gespielt wurde. Und das Handball ist schon ein anderes Sportart geworden. Also nicht alles zu guten, aber das größtenteils zu guten. Also wir haben damals in Essen eine überragende Abwehrmannschaft. Ich glaube, das wird nicht viele Mannschaften, die so gute Abwehr gestanden haben, aber mit einem überragenden Hacker dahinter natürlich im Tor. Aber heutzutage sind die Spieler allgemein komplettere Spieler, insgesamt mehr davon. Der Handball ist schneller geworden, auch wenn das auch dadurch, damals ging ja nicht, ging ja keine schnelle Mitte, weil die Schiris mussten erstmal notieren
Ja.
oder Zeitnehmer, das ist ein
Ja.
Tor gefallen, wer das Tor gemacht und so weiter. Und ist dann so eine Mitte und dann, wann kann es wieder losgehen? Also war ja halt nicht möglich. Und ansonsten ist der Handball hat sich super entwickelt einfach. Das ist technischer Sportart geworden, also alle Spieler sind technischer geworden. Das ist schneller, das ist athletischer geworden, in positiven Sinn, sagen wir so. Ja, also hat eine super Entwicklung gegeben, obwohl ich in den letzten Jahren mit der Zeitspielregel mit 7-6 und so weiter
Das
man
macht dir ein
immer
bisschen
wieder.
Sorge oder nervt
Ja,
dich oder
ich
wie?
finde das ein großer Rückschritt. Also gerade das,
Die Sechs-Pässe-Regel beim
ja, einfach, dass
Passivaufspielen.
du kannst ja fast 2 Minuten runterspielen. Ne? Und was ist dann eine Zeitstrafe wert? Du wirst ja nicht dafür belohnt, dann halt, die wollen ja fairer spielen und alles, aber du eine richtig saubere Abwehr wird nicht belohnt, weil 7-6 spielen kann. Also du kannst dann keine Offensive, richtig saubere Abwehr spielen. Und vor allem, wenn der Angriff endlos wühlen soll und man muss sich darauf verlassen, dass die Schiedsrichter ja, Gefühl haben, wann die eigentlich mal Arme hochheben. Und das dauert oft eine Minute. Und dann jemand linke Seitenlinie bis um eine rechte Seitenlinie tippen kann, ohne dass ein Pass stattfindet, dann kann man auch noch eine Minute runterkriegen mit 6 Pässen. Aber das soll sich auf 4 Pässe runtergehen. Aber ich habe immer gesagt, da muss einfach ein Shotclock kommen, um diese Last von den Schiris zu nehmen.
Ja, okay. Du wärst dafür, einfach wie im Basketball die Uhr einzuführen und dann ist
Ja,
klar.
genau.
Und du würdest dafür auch, finde ich sehr spannend, auch in Kauf nehmen, was ja viele so sagen, so den ruhigen Aufbau, dass man erst zwei, dreimal passt und dann in seine Kreuzung geht, das würdest du in Kauf nehmen, dass das dann einfach nicht mehr möglich ist?
Ja, natürlich. Also erstmal ist das so. Auch vor 10 Jahren war das nicht möglich, eine eine zweite Welle so laufen mit bis zu Ende gucken, was passiert. Da kannst du zwei, drei Leute auswechseln und die gehen alle langsam wieder. Du hast dann teilweise oder bei Ballgewinn, dass sie spazieren gehen oder ganz langsam nach vorne und verlieren da die halbe Minute. Also das ging ja gar nicht da. Da war es sofort Arm oben und jetzt ist das der Handball ist vor 10 Jahren war das bestimmt 10 Angriffe mehr pro Mannschaft als heute.
Ist wieder langsamer geworden.
10 bis 20. 10 bis 20.
Also, ja, Wahnsinn, okay. Bist du denn, ich weiß nicht, also dein Wort hat im Handball ja sicher Gewicht.
Das glaube ich nicht, weil ich habe das schon vor 15 Jahren angefangen, viele dieser Sachen nur 10 zu erzählen und da habe ich damit aufgehört, weil das passiert nichts. Aber vielleicht kommt es doch irgendwas in die richtige Richtung. Genau das gleiche wie Stürmerfall. Das ist ja. Teilweise die Leute, die seitlich dich anspringen und so weiter, das ist ein Stürmerfoul. Das kann ja kein Stürmer. Du musst vorher den Platz genommen haben oder vor den Angreifer. Und mittlerweile ist ja alles Stürmerfoul. Das ist, also teilweise könnte man das eher als sexuelle Belästigung bezeichnen. Was kommt, wo die anspringen, dann mitten vor dem Tor.
Ah, das ist ein Satz für die Geschichtsbücher. Herrlich. Das werde ich mir merken. Wenn ich das nächste Mal sehe in einem Spiel, dann werde ich sagen, darüber würde unser Bundestrainer sagen. Ach, das ist schön. Albert, kommen wir zurück zu deiner Karriere. Wie war es denn? Du hast schon gesagt, ihr wart eine unglaublich gute Abwehr damals. Ihr habt ja, das waren ja auch die großen Zeiten von TuS im Essen. Da seid ihr Meister geworden. Jetzt sind sie wieder zurück in der Bundesliga, aber werden sicher kleinere Brötchen backen. Was wart ihr sonst für eine Truppe damals? Oder hat die harte Abwehr wirklich alles dominiert sozusagen?
Naja, das ist, war natürlich, da waren andere Zeiten. Das waren deutlich weniger Spiele. Das waren insgesamt in der Liga. Das war, ja, und dadurch haben wir viel mehr trainiert. Also wir haben unglaublich viel trainiert in Essen. Und von daher war die Belastung nicht weniger, also eher mehr. Ja, das Spiel, das war halt anders und wir haben eine Mentalität halt in Kiel gehabt, in Essen gehabt damals, das wo extrem wichtig war, die Abwehr zusammenzuhalten. Also wir haben einen Innenblock mit Peter Krebs hinten, mit Thomas Happe vorgezogen und die beiden Halben waren meistens Thomas Springel halb rechts und ich halb links. Das war einfach manchmal, wo ein Fehler passiert in der Abwehr, dass dann die ganze Mannschaft, da haben sie gestritten und haben sich gegeneinander angeschissen, angeschrien, wenn einer einen Fehler machte. Und dann haben wir einen Innenblock, der unglaublich gut war, Mann gegen Mann, aber super zusammen funktionierte, also in Bewegung. Und das war eine überragende Arbeit. Auch von Petri Ivanescu zu danken, dem Trainer damals, der aus meiner Sicht ein überragender Abwehrtrainer war.
Okay, der hat quasi das alles so eingestellt, dass ihr das so ideal ausüben konntet.
Ja, genau, das war schon, er war ein Fisch im Bereich, im Training und alles und sein Hauptaugenmerk war, auf die Abwehr in dieser Hinsicht. Und wir haben eine super Abwehr mit mehreren Leuten, die auch da in dieser Formation reinkommen konnte.
Ja. Du hast ja dann danach, also du warst 5 Jahre in Essen und danach nochmal zurück nach Island. Dann hast du, glaube ich, noch einen Ausflug woanders hingemacht und dann am Ende wieder zurück zu deinem Heimatverein. Gab es da nochmal andere Interessenten aus Deutschland, dass du noch woanders hingehst? Oder wie kam dieser Weg zustande, dass du dann doch wieder in die Heimat zurück bist?
Ja, das war so. Wir waren damals, glaube ich, 5 Isländer in der Liga. Wir haben eine super Generation gehabt, die Isländer, also 4 mindestens waren wir. In Zeiten, wo ein Ausländer pro Mannschaft erlaubt wurde, also da waren wir 4 oder 5 Isländer in der Liga. Dann kam das Problem, dass Deutschland nicht sich qualifiziert hat für Seoul. In den Olympischen Spielen.
Olympische Spiele.
Genau.
86, oder waren die?
88.
88, okay.
Ja, ah, ja, und klar. 92, und dann so, war in Voraus, also im 87 oder 88 war schon klar, Deutschland ist nicht dabei. Und dann kam so, ja, ich muss dahin und die Olympischen Spiele, die Bundesliga hat nicht Rücksicht darauf genommen und das hieß dann immer mal, ja, du kannst ja nicht zu den Olympischen Spielen fahren, weil dann sonst verpasst du 5 Spiele in der Bundesliga.
Ach so,
oh, ja, ja, so war das.
Plan ist da kollidiert.
Ja, ja, genau. Und dann hieß es aus Essener Zeiten immer, ja gut, das geht nicht, du musst hier bleiben oder so. Habe ich gesagt, immer mal gesagt, ne, wisst ihr was, ich gehe zu Olympischen Spielen und ansonsten wechsle ich. Und die haben das sehr, sehr lange nicht geglaubt, dass ich das mache, weil irgendwie die Truppe in Essen und das Ganze, also gerade die Mannschaft, die hat mich so viel Freude gemacht und das Ganze mit dem, wir haben eine unglaublich Gruppe, die unwahrscheinlich Zusammenhalt hatte, habe ich keine Lust, also ich hatte schon Anfragen aus anderen Vereinen in Deutschland in der Zeit. Und jedes Jahr aus Spanien natürlich auch, also immer eigentlich. Aber ich wollte nicht weg. Und dann haben die immer gesagt, ja, du bleibst ja hier, kannst nicht. Und dann habe ich gesagt, ich werde wechseln. Und dann immer mal nach Weihnachten oder sagen wir im neuen Jahr, also nach der Halbserie, hieß es auf einem, ja, okay, wir lassen das zu einfach. Du kannst dann gehen und feste Fall was. Dann habe ich gesagt, tut mir leid. Ich habe schon entschieden anders und ich gehe und habe gesagt immer und ich gehe. Und so bin ich nach Island gegangen und wir alle Isländer aus der Liga sind weggegangen. Und wegen der Olympischen Spiele. Und nach diesem einen Jahr in Island bin ich dann anschließend nach Spanien gegangen.
Aber Olympische Spiele, das kann man ja auch nicht auslassen, oder? Also das kann man ja keinem Sportler nehmen, das ist ja irre.
Nein, damals nicht und obwohl unsere Spiele, also wir haben nicht gut gespielt, also unsere Nationalmannschaft, wir haben schrecklich gespielt bei den Olympischen Spielen in Seoul, muss man sagen. Lief alles schief bei uns also hätte man darauf aus Nachhinein festsichten können, aber
aber die Erfahrung, hoffe ich,
war ja, danach toll. Haben wir dann super diese BWM in Frankreich gespielt und gewonnen.
Ja.
Und da, wo Deutschland abgestiegen ist. Ich Idiot habe dann 92 Spiele in Barcelona von mich aus abgesagt, weil ich Spielertrainer noch schon in Island war. Also ich ärgere mich dermaßen bis heute, dass es blödeste Entscheidung, weil ich nicht meine Mannschaft alleine lassen wollte für 3 Wochen in Island.
Bereust du heute?
Ich bereue das bis in mein Lebensende, ja.
Oh nein. Da hättest du zum Beispiel das Dream Team mal sehen können, ne?
Ja, genau. Naja, auch weil wir hatten eine super Generation immer noch da bei den Isländern.
Ja. Ja klar, das eigene Spiel natürlich sowieso. Aber das war dann schon wieder bei deinem Heimatverein, von dem du vorhin erzählt
hast. Ja, genau, ne? War ich da schon Spielertrainer, nachdem ich aus Spanien wegging. Auch das vielleicht ein Fehler von mir, weil die wollten mich 3 Jahre verlängern. Und ich habe gesagt, ja, weißt du, ich bin jetzt 31 nächsten Jahr und dann muss ich was anderes tun. Also das war einfach, so hat man damals gedacht, so ab 30, dann müsste also bald Schluss sein.
Geht's zu Ende, okay. Ja, das ist heute, wenn ich an deinen Landsmann Alexander Pettersson bei den Löwen denke, es geht auch anders.
Ja, ja, genau.
Ja, und dann, ich weiß nicht, ist denn da was, das noch vielleicht kurz zu essen, ist da was hängen geblieben, nachdem ihr so ein bisschen unglücklich auseinandergegangen seid? Warst du da dann irgendwie sauer oder hast du gesagt, mein Gott, ist jetzt halt so, aber musst dich so treffen, die Entscheidung?
Nein, das war die Trennung war alles gut und war schon traurig, weil es eine unwahrscheinlich schöne Zeit war und alles super gewesen und blieb nichts hängen, nur die haben damals nicht gedacht, dass ich einfach gehe.
Ja, die haben es einfach nicht geglaubt, okay.
Nee, eben, und haben nach diesem einen Jahr oder ein halbes Jahr später mir ein Angebot gemacht, ob ich zurückkommen kann, aber gleichzeitig hatte ich einfach ein Angebot aus Spanien, das so viel besser war, dass ich da nicht da, ich fand auch, hätte ich da sowieso probieren müssen, nach Spanisch zu gehen und war auch eine richtige Entscheidung.
Ja, ja. Ist ja auch eine tolle Liga da drüben, muss man sagen.
Ja, genau, ne? Damals ja.
Ja, heute ist sie ein bisschen einseitig leider geworden. Das ist
Ja, genau.
inzwischen nicht mehr so wirklich spannend, ja. Und dann, nachdem du bei deinem Heimatverein erst Spielertrainer, dann nur noch Trainer warst, dann der Schritt zurück nach Deutschland, nach Hameln war ja deine erste Trainerstation. Und was erinnerst du dich noch so aus der Zeit? Ist ja jetzt auch schon einige Zeit her.
Ja, das war, die Geschichte war so, 97, dann habe ich endlich mal alles gewonnen mit meinem, also ich habe meine alte Mannschaft übernommen, meinen alten Club, der so eine Mannschaft war, die Fahrstuhlmannschaft mal, hat immer um Abstieg gekämpft, mehr oder weniger. Und wir haben das dann geschafft, eine richtig gute Mannschaft auf die Beine zu stellen. Das hat ein bisschen gedauert, aber letztendlich, ich habe die 91 übernommen und dann haben wir die ersten Titel geholt in 95. Und danach waren dann einige Titel.
Also aus
Und
dem Tabellenkeller ganz nach oben geführt
ja, genau, wir waren
sozusagen.
dann zweimal Pokalsieger und haben die normale Liga gewonnen und so weiter. Und dann letztendlich isländische Meister nach den Playoffs erst 97. Und 97 war für mich eigentlich dann Schluss, endgültig, weil ich selbst geschäftlich war, Sachen auf die gemacht habe und so weiter. Aber dann habe ich, fingen ja die Anrufe an aus Deutschland, also weil es auch sehr gut gelaufen ist bei mir. Und Essen, mein alter Club, hat sich öfter gemeldet.
Ah ja.
Naja, und die sind eigentlich dafür schuldig, die sind eigentlich schuld, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Aber letztendlich haben die mich auch am Ende verarscht, weil wir waren uns so gut wie einig, dass ich 97 nach Essen komme als Trainer. Und dann immer mal hört, rufen mich die mich an, fing ich gerade meinen Playoffs an und sagt: Hör mal, Klajic, unser Trainer, das gibt Probleme, ich glaube nicht, der macht nicht lange und du musst jetzt kommen. Das war April. Und habe ich gesagt: Anfang April habe ich gesagt: Hey, ich fange jetzt gerade meine Playoffs an, das sieht super aus und ich werde höchstwahrscheinlich gewinnen auch noch. Ich kann die Mannschaft sagen: Hör mal, Jungs, das war 6 Jahre schön mit euch, aber
Jetzt bin ich
tschüss.
weg. Ja.
Und dann haben die gesagt: Ja, okay, wir regeln das irgendwie. Und dann kam das dazu, dass ich war mir mit denen einig, schon im Vorfeld geeinigt, dass ich komme und alles, aber letztendlich haben die mir immer mal ein Ultimatum gesetzt: Du musst jetzt kommen oder gar nichts. Und ich hatte so ein kleines Geschäft da laufen, habe für mich meinen Job 2 Jahre hier arrangiert, meinen Job zu machen, 2 Jahre, weil ich sage, hat meine Frau gesagt, ich muss Deutschland probieren. Ich werde es mir nie verzeihen, dass ich nicht probiere. Also letztendlich ist das dann die Geschichte mit Essen geplatzt und ich stand da und sage mal, ich musste raus. Und dann war ich in kurzen Gesprächen mit Hameln oder Minden und schließlich bin ich in Hameln gelandet. Was eine schöne Erfahrung war, aber problematisch, weil die mehr oder weniger die komplette Mannschaft verloren haben nach der Saison. Ende. Und stehst du da und musst deine Mannschaft zusammenholen in Ende Mai, Anfang Juni. Das
Oh,
ist nicht so
ja, das
leicht.
war
Und
wahrscheinlich,
wir
sind
haben
schon
aber
viele
trotzdem ein.
unterschrieben, ne? Haben eigentlich
Ja,
schon alle
eben.
guten Vertrag woanders.
Und wer frei ist, ist meistens eher was Problem. Aber nein, aber wir haben eine gute Mannschaft zusammengekriegt. Aber so eine erste Reihe und die zweite Reihe war schon deutlich. Und wir haben das Problem, oder ich habe das Problem, dass ich dann halt, wie das oft passiert, 2, 3 richtige Leistungsträger durch Verletzungen verloren und dann wird das schwierig. Und am letzten Ende dieser Saison sind wir abgestiegen, weil uns 6 Punkte aberkannt geworden sind.
Ah, wegen Lizenzproblemen oder war?
Nee, weil ein Kreislaufer, den ich mitten in der Saison geholt habe, unter Dopingverdacht als Leichtathlet hatte.
Oh, okay.
Also, das ist eine ganz komische Geschichte. Der wurde ja nicht verurteilt, aber ein Isländer nicht verurteilt dadurch. Ihm wurde durch einen regionalen Leichtathletik-Meeting ein Jahr vorher Kokain nachgewiesen.
Oh, ach du liebe Güte. Und dann musstet ihr quasi dafür büßen, weil ihr in Anführungszeichen einen Dopingsünder im Kader hattet, oder
Ja,
wie?
genau. Und
Ach Wahnsinn.
aber das war habe ich viel gelernt dabei. Wir sind haben von deutsches Sportgericht gegangen und haben die Punkte zurückbekommen.
Aber
Dann wäre entweder Essen oder Gummersbach runtergegangen. Aber der Deutsche Handballbund hat einfach die Punkte wieder weggenommen und wir sind abgestiegen.
Ach nein.
Habe ich auch gefragt, sag mal, bin ich jetzt gerade in Uganda oder ist das jetzt noch Deutschland?
Das ist ja Wahnsinn, okay. Das war alles, nee, das habe ich, da war ich noch zu jung. Das habe ich alles gar nicht mehr im Kopf. Das ist ja interessant, ey, was ihr da für Kämpfe zu kämpfen hattet. Oh, und da hättest den Dino schon erwischen können. Das ist ja interessant. Das
ja, genau. Und nachdem wir die 3 Punkte, die 6 Punkte weg hatten, 2 von diesen 6 Punkten waren, weil der Rheinhausen mitten in der Saison weg war. Wir haben auswärts in Rheinhausen verloren. Aber die 2 Punkte, die 4 Punkte gegen Essen und gegen Gummersbach, waren die Grund, weil wir runter mussten. Und ich hatte anschließend Anrufe auf beiden diesen Vereinen, ob ich den Verein übernehmen möchte.
Oh Gott, das macht es ja noch schwieriger.
Ach, und ich habe den beiden gesagt, wisst ihr was, ich gehe mit meiner Mannschaft runter in die 2. Liga.
Ja, genau. Da warst du ja dann ein Jahr, hast dich dann aber schon frühzeitig für Magdeburg entschieden oder wie kam das dann?
Ja, genau. Ich hatte dann bin in die 2. Liga gegangen und hatte dann schon im Oktober einen Vertrag mit Magdeburg gemacht.
Ja.
Das kam eher mal raus und fand ich nicht so lustig, aber ja.
Ist ja aber inzwischen im Handball ja normal, ne? Also weiß nicht, wenn ich jetzt an Ben Matschke denke und Kai Wandschneider, ist ja zum Beispiel schon ewig klar, dass es den Wechsel geben wird, ne?
Ja, aber also, damals war das.
War noch nicht so.
Nein, aber das war. Was war ein großer Schritt für Magdeburg?
Ja, und SCM, da ist ja quasi auch dein Trainerstern in Deutschland so richtig aufgegangen, oder? Also ab da habt ihr ja alles gewonnen. Meister, Champions League-Sieger geworden. Ne?
Ja. Das war eine super Erfahrung. Also erstmal kam ich dann zu einem großen Club, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Große
Historie ja auch, ne?
Ja, genau. Und das war ein Riesenschritt für mich.
Ja.
Und wir hatten, glaube ich, ich war insgesamt 6,5 Jahre da. Also ich wurde dann am 4. Januar 2015.
Oder?
Ne, 2005.
5 sogar. Mhm.
Oder war das 6? Ne, 6. 2006. Mhm. Wurde ich dann halt entlassen. Ich weiß das Datum, weil mein Bruder da Geburtstag hat, deswegen weiß ich das.
Ah, okay. Und was war, dann fangen wir ganz hinten an. War das aus sportlichen Gründen oder warum habt ihr da nicht mehr weitergemacht zusammen?
Ja, na, das lief alles. Also sag mal, ich fange wieder vorne an. Dann war das so, da lief das sehr, sehr gut. Da ging alles. Wir hatten eine sehr, sehr gute Mannschaft und da lief super. Wir sind EHF-Cup-Sieger geworden, 2001, anschließend Meister, dann Champions League, haben ein paar Mal diese Supercup auch gewonnen. Damals dieser Supercup war alle Europapokalgewinner zusammen, die haben wir ein paar Mal gewonnen.
Ah, okay.
Mhm. Auch diese, dann eher mal kam zu dem Thema, also jetzt, da ging es los mit diesen Milliardärsclubs wie Ciudad Real und damals andere, die auf einem viel Geld hatten, West Bremen und wie die alle hießen. Und dann merkt man auf einem, das ist schwierig jetzt. Gerade Leute, die sie in den Vordergrund gespielt haben, haben wir den einen anderen verloren, wie also Stefansson ging nach Spanien und so. Das wird schwieriger. Und weil SM hatte das gleiche Etat wie vorher, aber die anderen haben das halt verdoppelt oder verdreifacht.
Ja.
Auch da haben wir beschlossen, habe ich gesagt, kein Problem, wir machen das halt neu, verjüngen das komplett. Wir nehmen viele junge Deutsche, wir hatten in der Jugend schon sehr viele gute junge Leute, aber wir haben mehrere junge Leute aus ganz Deutschland zusammengeholt und haben auch gesagt, kein Problem, wir haben diese Erfolge gehabt, aber jetzt bauen wir neu auf und das wird vielleicht ein bisschen dauern. Also 3-4 Jahre wird das schon dauern, waren alle sich einig, das zu machen.
Ja, klar.
Wenn man guckt, also ich war, wenn man nachher guckt, welche Leute, war das schon nicht so schlecht, was wir geholt haben. Torhüter, Jogi Bitter, Silvio Heinevetter und Martin Zimmer. Die später alle Nationalspieler wurden. Ne?
Ja. Zwei sind es immer noch, ne? Die hast
ja,
du jetzt
genau,
noch bei dir.
Genau, habe ich immer noch. Sprenger, Schöne, Wiegert, Gravenhorst und so weiter, haben wir eine gute Truppe zusammen, jung. Und ich weiß danach, dass ich nach wir das so verjüngt haben, meine vorletzte Saison, sind wir Vierter geworden, glaube ich, mit dieser Mannschaft. Und
was ja
ganz,
eigentlich auch
ganz junge Mannschaft, sehr, sehr viele. Es ist, also ich ist ganz ehrlich, bis heute glaube ich, das war meine beste Arbeit in einem Jahr überhaupt.
Ja.
Und
obwohl
das
du
war
die Champions
gleichzeitig
League gewonnen hast und so.
Okay. Aber das war gleichzeitig die Saison, wo ich am meisten Kritik bekommen habe. Aus dem Magdeburger Umfeld. Lass mal Leute, die sich daran gewöhnen, um die Titel mitzuspielen.
Ja.
Und das nicht mehr. Vorher erzählen die, es wäre so super, junge deutsche Leute da zu haben. Ne? Auch da integriert. Machst du das? Ist den Leuten das auch völlig scheißegal? Wenn Hauptsache, die gewinnen. Ja. Und das ist immer, und deswegen bin ich da schon chemisch gereinigt. Ich habe das wieder in Kiel gemacht, auch noch. Ja. Habe auch ziemlich viel Probleme, weil wir wussten, also wenn die erfahrenen Leute sich verletzen, hast du Probleme mit den Jungen. Das ist fast anderes. Also Handball auswärts ist immer schwer und da brauchst du schon eine gewisse Erfahrung und mentale Stärke. Ne?
Ja, ja. Was würdest du denn sagen, wenn, das ist ja erstaunlich von dir zu hören, dass du deine Arbeit sogar da noch höher einschätzt, aber was waren damals so die Punkte, wie du es geschafft hast, die Mannschaft erstmal in Deutschland zur Meisterschaft zu führen, ist ja auch die letzte seitdem und auch in Europa ganz oben zu führen. Was hat da so gut zusammengepasst?
Ja, erstmal, das war so, wo ich nach Magdeburg kam, war das eine sehr gute, besetzte Mannschaft, die aber aus meiner Sicht sehr große taktische Defizite hatte, weil das einfach nicht so im Vordergrund war. Und da habe ich da zwei Franzosen, zwei Russen, ein Isländer und die anderen waren ja Deutsche, wenn ich richtig erinnere. Aber wir haben dann unglaublich viel Taktik trainiert und nach und nach wurde das immer besser und besser. Und wir hatten eine sehr gute Mannschaft dann auch. Erfahrene Mannschaft mittlerweile. Und das war eine ganz andere Arbeit, als du das später machst mit einer jungen Mannschaft. Da musst du als anders rangehen. Klar, die taktischen Sachen hatten die schon in der Jugend teilweise alle bei uns bekommen, weil mein Co-Trainer war auch A-Jugendtrainer und so weiter und hat einfach alles das gemacht, was ich gemacht habe. Ja, und aber ich hatte halt, wie gesagt, diese ganze Kritik nach dem Aufbau, wo ich Vierter geworden bin, also da gab ja jahrelang danach, wäre das ein Riesenerfolg bei SM gewesen.
Ja.
Aber da war schon brodelte schon bei mir und wir hatten, ich und Bernd-Uwe Hildebrand waren schon. Ging ja hart auf hart zwischen uns beiden eine Weile.
Und dann kamen ja, glaube ich, auch finanzielle Probleme, so langsam. Ne? Die waren, glaube ich, noch in deiner Zeit, aber danach wurde es ja auch finanziell sehr schwierig. Ne?
Ja, aber ja, genau, das war über, genau, das war, wurde schwieriger, aber Gott sei Dank haben die das dann doch alles geschafft.
Ja, ja, ja. Ja. Inzwischen sind sie ja unter Benno zum Glück auch wieder in den Regionen, wo sie mit dir auch waren, auch wenn der Titel in der Meisterschaft noch fehlt, aber Pokal gab es ja schon. Du warst danach, so in meiner Erinnerung quasi, oder ich glaube so gefühlt, weil man dich so sehr als der Magdeburger und der Kieler Meister- und Champions-League-Trainer wahrnimmt, du warst ja auch noch 2 Jahre dann gegen Gummersbach, ne?
Ja.
Für mein Gefühl so Übergangsjahre, ich weiß nicht, wie war es für dich?
Ja, das ist natürlich so, dass die Entlassung in Magdeburg war natürlich auch deswegen, weil ich ihn unterschrieben hatte im Voraus schon in Gummersbach.
Ah ja, okay.
Weil ich habe einfach nachdem wir schon uns im Hintergrund schon 2 Jahre viel gestritten haben über vieles und dann habe ich eher mal gesagt, das wird nicht mehr wieder und dann habe ich eher mal im Voraus in Gummersbach unterschrieben.
Okay.
Heimlich, aber Gummersbach hat sich nicht so richtig dran gehalten. Und dann, nachdem das rauskam, ja, das hat dann irgendwie 6 Wochen gedauert, bis diese ganz, ganz wichtige Spiel, wo ich mit 20 verloren habe in Kiel. Ja, ja. Heftig. Wir lagen ein Tor zurück zur Halbzeit, ne?
Und zur Halbzeit eins hinten und dann ist alles in sich zusammengebrochen.
Genau. Aber ich weiß, dass schon ein Gespräch am Feuer da los war um meine Zukunft. Und da wusste sicherlich ein anderer Spieler.
Okay, dass das sowieso nicht mehr weitergehen soll.
Genau.
Eieiei, ja. Vielleicht, wie war denn eigentlich, das musst du vielleicht nochmal erzählen, die Mannschaft, auch da, wer mehr wissen will, empfehle ich Kretsches Buch, Halleluja. Da hast du ja eine Menge zu tun gehabt. Ich sag's jetzt mal so, die Kretsche allen voran, aber auch Benno und Heine und so im Zaum zu halten. Wie war die Mannschaft so im, ich sag jetzt mal, zwischenmenschlichen Bereich? Die hat ja schon ganz gerne mal gefeiert, soweit man weiß.
Ja, nee, aber die war super. Die Mannschaft war super. Eigentlich war Kretsche anfangs schon ein Problemfall, mein erstes Jahr, weil er seine Wege gehen wollte und nicht immer Problemfall, weil er hatte schon Phasen, wo er überragend die Mannschaft gezogen hat eigentlich und auch handballerisch und wo er richtig Lust hatte. Er ist ja ein Begnadeter in jeder Hinsicht, er konnte, hätte viel mehr werden können, also er war unglaublich talentiert. Und aber er hatte auch Phasen, wo er richtig Gas gegeben hat und alle mitgezogen hat und dann kamen auch Phasen, wo er in die Halle kommt und man merkt, hey, auch heute hat er keinen Bock und das hat er wirklich die Atmosphäre vergiftet und so geraten wir immer wieder aneinander und normalerweise, also ganz normal, das ist mein Job, ja. Und ansonsten war das, hat sich das alles eingependelt und jeder wusste, also ich habe ja nie in dieser Hinsicht nicht nachgelassen, einfach darauf stehen, dass jeder Gas gibt. Und das war aber, klar konnte die Mannschaft richtig gut feiern. Also das gehört auch dazu. Ich war auch so als Spieler. In Essen haben wir noch deutlich mehr gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ne? Wirklich? Nein. Mehr als Kretschmer, Wiegert und Heine. Das kann ich ja gar nicht glauben.
Sagen wir so, Kretsch hätte da sehr gut reingepasst, sagen wir so. Aber nein, aber Heine war überhaupt gar kein Problem, wo ich da war. Heine war noch jung. Heine haben die Kontrolle verloren bei ihm, erst wo ich wegging.
Ach wirklich?
Ja.
Du hattest ihn noch im Zaum.
Ja, der hat sich da, klar, dass er mal was getrunken hat oder so, aber kein Problem. Aber so richtige Kontrolle bei ihm hat er erst so Botaventa verloren, mein Nachfolger.
Okay. Das ist ja witzig. Da habe ich mit Heine, den hatte ich ja als letzten Gast, aber habe ich ihn gar nicht danach gefragt, wann Heine umgekippt ist zum Partymonster.
Ja, ne, ich hatte ihn mal, nachdem ich weg war, ja mal gehört, dass Heine da unten in der Kneipenviertel in Magdeburg oben auf den Tischen tanzt mit Botaventa, habe ich gesagt, oh, das könnte jetzt schief gehen.
Oh, MIM-Trainer. Ach du liebe Güte. Eine Geschichte musst du vielleicht noch erzählen, wie du dir erinnerst, die legendäre Reise in deiner Heimat nach Reykjavik, als die Mannschaft dann so ein bisschen ausgebüxt ist und sie sagen es so, dass ein Café zur Disco wurde. Wie erinnerst du den ganzen Vorfall? Oder weißt du es? Also weißt du, worauf ich welche Geschichte
ja, meine? Klar, das war nicht die Mannschaft, das war nur Kretsche und zwei andere. Und ich hatte das schon an dem Morgen vor dem Spiel mitgekriegt, dass das war. Und weil der Kommentator im isländischen Fernsehen ist ein Cousin von meiner Frau. Und der Ehemann hat ihn angerufen und ihm Bescheid gesagt, dass, hey, dein Kretschmer war da und da und da. Und der hat so zwei mit, einer so dünner und einer so ein dicker. Und der Dicke war ganz klar der Thorsten Friedrich, der Torhüter. Da musste man nichts mehr verraten, also der kam ja als Einziger in Frage. Und später habe ich rausgekriegt, dass es Benno der andere war.
Ja, ja.
Ich wusste ganz genau, dass die anderen beiden Bier getrunken haben und Kretsche da Cuba Libre reingehauen hat. Das habe ich auch mitgekriegt. Und ich war natürlich tierisch sauer, aber wir mussten dieses Spiel gewinnen und ich wollte ja auf keinen Fall zu Hause in Island verlieren.
Mit ja, SM. Das glaube ich. Ja, ja.
Und von daher habe ich Ich weiß nicht, also meine Erinnerung ist ganz bisschen anders als Kretschis, aber ähnlich. Aber ich glaube, ich habe Kretschis schon vor dem Spiel gesagt, dass ich das wusste. Und er würde sich sehr gut tun, richtig gutes Spiel gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der hat phänomenal gespielt. Er hat, ich glaube, 13 Würfe und 12 Tore gehabt. Also unglaublich gespielt. Ja. Und in deine Bierlaune anschließend habe ich wirklich diesen Satz zu ihm gesagt, Kretsche, okay, ich begreife das, dass es nicht schlimmer ist bei dir, wenn du rausgehst, aber nimm die anderen nicht mit.
Genau, okay, das stimmt, ja. Mit dem Satz geht er ja auch immer um die Welt.
Ist ja, aber, geil, okay. aber der Satz stimmt. Aber, ja. Aber letztendlich, die Heimspiele in Magdeburg, wie hätte ich da kontrollieren sollen, was Kretsche in Magdeburg unternimmt? Ja, er hat selber die bestlaufende Kneipe in Magdeburg gehabt und betrieben.
Selber sein bester Kunde dann, oder wie gewesen?
Ja, keine Ahnung, aber sag mal so, ich habe selber probiert, ich kannte, also ein Freund von mir und gleicher Alter, Sigur Svensson, auch früher Amateurschützenkönig in der Liga, lange Linkshänder bei Lemgo, er konnte wirklich bis 8 Uhr morgens saufen und hat dann am Nachmittag phänomenal spielen. Also wenn ich drei Bier getrunken hatte, Tag vorher, konnte ich nicht spielen. Ich habe das nie durch schlechtes Gewissen oder einfach, ich konnte das nicht. Da gibt Leute, die das konnten und scheinbar konnte Kretsche das auch.
Das schlechte Gefühl, jetzt was wieder gut machen zu müssen, hat ihn irgendwie motiviert. So erklärt er das, glaube ich, ein bisschen.
Ja, genau.
Und dann, ich fand das spannend, was du vorhin gesagt hast. Du hast ja dann auch, soweit ich weiß, ihn irgendwann nochmal versucht, als Mittelmann nach Kiel zu holen, was dann aber nicht, dazu ist es dann nicht mehr gekommen, aber so erzählt er, wenn ich richtig bin, oder? Wolltest du ihn spät in der Karriere nochmal?
Nee, ich war das nicht. Das war der Noka, glaube ich, hatte mal mit ihm gesprochen, mein Vorgänger.
Ach, dann habe ich das verwechselt. Ja, genau. Okay. Stimmt, als du in Kiel warst, hatte Kretsche ja seine Karriere auch schon beendet, ne? Ja, das kann zeitlich gar nicht sein. So rum war es. Was glaubst du? Also, findest du das ein bisschen schade, dass er, ja, so wie ich es bei dir raushöre, ein bisschen Potenzial verschenkt hat, weil er sich eben zu gern mit anderen Dingen beschäftigt hat in seinem Leben?
Das ist schwer zu sagen, ob das eben anders gekommen wäre. Ich habe es nur gesagt, dass es erstmal war seine Karriere schon sehr gut. Der war ein Superspieler, ohne Frage. Aber
im Verein ja auch alles gewonnen, muss man sagen.
Man kann darüber philosophieren oder überlegen, ob er besser gewesen wäre, wenn er wie ein Mönch gelebt hätte und kein Alkohol zu sich genommen habe oder nicht nachts sich um die umgetrieben hätte. Wäre
die Vorstellung
dann
ist allein ja, schon so
wäre
absurd,
der besser da geworden oder wäre er einfach schlechter geworden. Also ich glaube einfach, sein Charakter als Lebenmann und auch dieser Charakter hat ihn manchmal nach vorne gebracht in schwierige Situationen in ein Spiel.
Ja, und man muss ja auch sagen, dass er inzwischen, ne, also seine Karriere ist ja trotzdem super weitergegangen. Ne?
Genau,
also
genau.
Hat jetzt genau. Einen tollen Posten, macht ganz viel für den Handball. Lass gerne noch ein bisschen über die Kieler Zeit sprechen, weil die ja, da hast du ja wirklich 11 Jahre lang alles geprägt. Ihr seid ohne Punktverlust Meister geworden. Ihr habt die Champions League zweimal geholt. Ihr habt einfach alles gewonnen. War das der, ja, du hattest die ideale Mannschaft für dich. Du warst der Trainer, der dann auch mit allen Wassern gewaschen war. Oder warum wart ihr da, naja, eine Zeit lang wirklich unbesiegbar, muss man ja sagen, in der Liga?
Ja, ich habe natürlich eine sehr, sehr gute Mannschaft übernommen von Noka und die war schon super, die zusammengestellt von ihm und von Uwe Schwenker. Und komme ich da rein und mit meinen Ideen und habe das auch nicht alles auf den Kopf gestellt, sondern das so übernommen, wie das war. Und das erste Jahr lief gut, trotz allem, also sehr gut sogar. Ich habe zwar nicht so gut angefangen, ich habe unentschieden zu Hause gespielt gegen Dormagen, die gerade aufgestiegen sind.
Da das ist ja wie eine Niederlage in Kiel.
Eher noch schlimmer, weil ich kann mir an meinen Aufenthalt in Wibraum anschließend gut erinnern, aber ich glaube, nur der Willi Holdorf der war da bei mir am Tisch und oder, ich glaube 30 Meter Radius war sonst keiner, als hätte ich wirklich ansteckende Krankheit. Und weil unerschieden und so weiter und ging gar nicht. Aber ich kann nicht sagen,
weil die Angst vor dir hatten, dass du so schlechte Laune hast?
Nein,
oder?
Einfach so. Ich glaube, die haben alle gesagt, wen haben wir da geholt eigentlich? Also,
ach so,
wie geht ach, das denn? Ja, genau. Und aber letztendlich, was mich sehr immer an dieses Spiel erinnere, ist, wie unglaublich nervös die Mannschaft war. Das war natürlich das erste Spiel. Nach dem Trainerwechsel und die Vorgeschichte war auch turbulent und so weiter. Also, das war der Start. Und ich glaube, wir haben trotzdem in dieser Saison anschließend Punkterekord in der Liga geschafft. Der Rekord davor war 4 Minuspunkte bei Lemgo, was behauptet wurde nie, würde nie geschlagen werden. Und ich glaube, wir haben diese Saison abgeschlossen mit 3 Minuspunkten. Wir haben eher mal in April dann in Lemgo, in Halle Westfalen gegen Lemgo verloren, nachdem TDO Meyer nach 10 Minuten rote Karte bekommt und ein paar andere verletzt waren. Aber da war dann doch eine sehr gute Saison, wenn du abschließt mit einem neuen Punkterekord.
Ja, das würde ich auch sagen. Das ist eine sehr gute Saison. Ja, Wahnsinn. Und dann so die Zeit, wie habt ihr das geschafft über so viele Jahre? Ja, eigentlich, es gab dann auch mal die Zeit, wo die Löwen dann Meister geworden sind und so, aber ihr habt ja eine Zeit lang wirklich alles gewonnen. Und das ist ja, glaube ich, unglaublich schwierig, weil sagt ja eigentlich jeder, der Hunger lässt irgendwann nach, man braucht eigentlich neue Impulse. Aber wie hast du es geschafft, so lange mit dieser Mannschaft so konstant ganz oben zu sein?
Ja, wir haben natürlich Probleme, dass wir, das ging schon los in meinem ersten Jahr, dass Nikola Karabatic weg wollte, wegen Noka auch und so. Und Vít Kautisnik, rechts außen, auch, die ging weg. Und Löfgren seine Karriere beendet hat. Mhm. Ja, nach dieser ersten Saison. Also haben wir war schon schwierig, in die nächste Saison zu gehen. Aber wir haben das, denke ich, super gelöst. Wir haben Dalí Narcisse bekommen. Ich habe Sprenger aus Magdeburg geholt. Mhm. Christian Sprenger. Und wer kam noch? Da kam noch einer dazu.
Kam Philipp auch schon so früh? Ich weiß gar nicht mehr.
Ja, Philipp war, Philipp war schon da.
Ah, der war schon da.
Ah, genau. Und da haben wir. Das kam neu. Und noch einer, aber ob Börge Lund dazu kam oder war, weiß ich nicht mehr. Aber letztendlich haben wir da sehr, sehr gut diese Lücken füllen können, die entstanden sind durch die Weggänge. Und man muss sagen, auch THW als Club ist und unglaublich schlau, wird es schlau geführt. Also man sieht kaum Club, einen anderen Club, die besser kapieren, dass es der Posten des Trainers gar nicht so unwichtig ist. Also, dass man ihn auch Ruhe lässt und arbeiten lässt und nicht versucht einzureden und so weiter und ihn komplett der Rücken frei hält. Und das hat er wie ausgezeichnet. Wenn man sieht, dass Noka vor mir 15 Jahre Trainer war, und ich dann anschließend 11 und vergleich das mit HSV Handball, HSV Fußball.
Ja, die hatten wahrscheinlich in deiner Zeit 18 Trainer oder so.
Ja, ich glaube, diese Zeit, die wir und Noka beide da waren, haben wir, glaube ich, an die 30 Trainer gehabt.
Ja, Wahnsinn.
Wo THW 2 hat. Und dann, weil kontinuierlich, also richtig so eine Linie und Kontinuation, also richtig, so haben, ist unglaublich wichtig und natürlich auch, wo ich meine in meinem vorletzten, drittletzten Jahr, wo wir alles umgebaut haben und wir haben gesagt, okay, wir machen das, wir holen junge Leute, auch weil wir das
ganz, ne?
Ja genau, Beispiel, zwei junge Leute, zwei 19-Jährige holen wir und weil wir auch nicht das Geld hatten, um große Leute einfach kaufen, weil wir die halt andere werden besser oder viele West Brem, Barcelona und Paris und so weiter und die zahlen einfach viel mehr. Mhm. Also gehen wir in diese Linie und da haben wir gemacht und dann habe ich aber trotzdem ist das gekommen, was ich auch wir haben vorher gesagt haben, darf nun nicht passieren. Wir verlieren Duvniak, Dissinger, Weinhold, Toft Hansen, komplette Erfahrene, alle verlieren wir alle fast auf einem oder innerhalb von Monaten, langzeitverletzt alle. Und dann läufst du auf in Wetzlar und musst spielen mit einem 19 in den halb linken, einem 19 auf der Mitte und dann Marco Wujin, der eine Halbzeit auswechseln kann, aber zweite Halbzeit lang nicht schaffst. Und dann natürlich auch mal im Dezember stehst du auf Platz 5. Und natürlich kann ich nicht sagen, dass alle noch Ruhe in Kiel waren, weil es gab ja auch Leute, die sagen, ganz sicher, die mich entlassen wollten in Aufsichtsrat oder in Beirat. Aber trotzdem ist der Club, wir haben gesagt, das ist die Linie, die sie gehen wollten. Und wir haben das beschlossen und wir ziehen das durch. Und letztendlich haben wir das durchgezogen. Und ich habe das dann abgegeben, so eigentlich genau nach Plan. Aber wir haben gewusst, was passiert, wenn wir Pech haben.
Aber die Früchte sozusagen dieser Arbeit erntet Philipp ja jetzt auch, ne? Also jetzt seid ihr ja wieder, jetzt sind die alle etwas älter. Gut, jetzt hat man mit Sargosen auch noch einen neuen Leader, ne? Aber es hat sozusagen auch funktioniert, auch wenn...
Ja, genau, aber auch das war der Plan. Das war auch der Plan, Philipp zu holen. Und ich hatte da damals, wo ich meine letzten 3 Jahre Vertrag gemacht habe, da habe ich gesagt, das ist in 3 Jahren, höre ich auf. Heute werde ich wahrscheinlich gehen. Mit 60 will ich nicht nach 60 will ich nicht mehr Bundesliga-Trainer wieder immer endlos da sitzen und ich konnte dann halt meinen Nachfolger holen, Philipp, mit den anderen in den Vorstand und in Kiel im Club und ich bin sicher, wir lagen da richtig und der zeigt das einfach jetzt und natürlich ist es jetzt auch in diesen Corona-Zeit sehr schwierig ohne Zuschauer. Die leben ja bis jetzt von den Zuschauereinnahmen, genau. Dass alle Dauerkarten werden in Juni oder Mai-Juni verkauft. Ja. Und das ist einfach trotz allem bei THW Kiel nicht so einfach.
Machst du dir da ein bisschen Sorgen? Weil weiß man ja wirklich, dass kein anderer Verein in der Höhe da Einbußen hat, wenn einfach die Halle mit 10.000 Mann immer voll ist. Das kann man sich ja ausrechnen, was da dann auf einmal an Geld fehlt. Machst du dir ein bisschen Sorgen da um Kiel auf längere Sicht?
Ja, natürlich, aber ich mache mir Sorgen um die, also wenn die Rückrunde ohne Zuschauer stattfinden soll, das weiß ich nicht, wie die das stemmen sollen. Momentan natürlich verzichten Spieler auf Gehälter, aber das ist bei allen anderen Vereinen auch so oder den meisten anderen. Also allgemein können wir uns, wenn das schlimmste Fall eintritt, dann wieder ein kompletter Lockdown überall wird und Corona-Zahlen, dann ist es extrem schwierig für Handball, wo viele dieser Vereine so überleben. Und ich war neulich bei Eishockeyverband, gab schon ein Trainertreffen. Die Eishockey, Basketball, denen geht es genauso. Wir haben diese Sportarten haben halt nicht die Fernsehgelder, aber was Fußball hat.
Ja, genau. Das ist das Grundproblem, ne? Weil der Fußball hat natürlich auch Einbußen, aber der kann mit den TV-Millionen und Milliarden dann immerhin.
Ja, aber okay, das Problem wird dann wahrscheinlich ein paar Jahre später Fußball treffen, wenn neuer Fanvertrag gemacht werden soll, nehme ich an.
Ja. Ja, und ja auch, dass der Sport sich so verändert, ne? Also es ist ja ein ganz anderes Gefühl, wenn da keine Zuschauer sind. So, das ist ja die Frage, ob einen das noch so packt auf viele Jahre. Deswegen kann man nur hoffen, dass sich das bald wieder ändert und zumindest teilweise die Stadien und auch Hallen vollgemacht werden können. Ja. Zwei Sachen würde mich abschließend interessieren zu Kiel. Diese 68-0-Saison, macht dich das schon irgendwie besonders stolz? Weil das ja wirklich, also ich meine, die zu, was war jetzt die letzte von Flensburg, ich weiß noch, wie eindrucksvoll mit -4 waren, das habe ich noch ziemlich präsent, aber zu 0 ist ja eigentlich, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Wie kann man denn alle Spiele in einer Saison gewinnen, besonders in der Liga, die so ausgeglichen ist?
Ja, das ist auch, ich denke, das ist auch die schwierigste Saison bis jetzt für mich gewesen. Trotzdem, hört sich leicht an, aber das ist für mich als Trainer die schwierigste Saison, weil ich eher mal so Mitte des Jahres oder so, oder nach der Winterpause, was auch immer, WM oder EM war, habe ich angefangen zu merken, immer, das könnte so, sogar möglich sein, zu Null zu kommen. Also fing ich an so im Kopf und ich war ich darf einfach nicht nachlassen. Und ich habe Daniel Nassis hat das auch so ein Interview gegeben. Ohne mir so, ja, der Alfred ist so einer, der ist von 365 Tagen im Jahr, ist der 360 schlecht, hat er schlechte Laune. Weißt du? Naja, aber das war einfach, ging darum, in dem Jahr, also als Trainer ist das mal so, wenn es schlecht läuft, dann kann man nicht nur schlechte Laune, man muss halt versuchen, dann die Mannschaft dann wieder aufzubauen. Mhm. So arbeite ich wenigstens. Und wenn das super läuft, wenn du anfängst zu feiern und super, dann ja, mal läuft das nicht mehr gut. Mhm. Das ist, kannst du von ausgehen. Mhm. Also versucht man, egal wie gut das läuft, immer noch kritisch mit der Sache umzugehen und was kann man besser machen und noch besser und ist immer, also immer lässt nicht einfach nicht los. Ja. Und das so habe ich das durchgezogen die ganze Saison und habe auch bei klaren Siegen meine Beleidigungsstunden hier halten und die Leute kritisiert für dies und das und alles. Und
Beleidigungsstunden nennst du
das? Nee, nennen die Spieler. Spieler haben das genannt. Meine Beleidigungsstunden, ja, ja. Dann waren wir so weit, dass wir das klar wurde, wir haben das Triple geschafft und wir werden Meister und wir werden zu Null. Und wir spielen zu Hause gegen Gummersbach, letztes Spiel. Und wir haben mal 5 Minuten vor Schluss, dann führen wir mit 7 Toren oder so. Mhm. Und dann fiel mir ein, also die erste Mannschaft war schon komplett raus oder die teilweise. Und ein Markus Alm, der Kapitän, war auf der Bank. Einer, der nie runter wollte, der wollte immer spielen. Er ist so ein typischer Diesel, der konnte endlos laufen. dann fiel mir ein, wir haben jetzt 297 Tore plus, also 300 schafft nie einer. Also habe ich gesagt, Markus, komm, geh wieder rein. dann sagte Markus zu mir, wieso? Wir gewinnen ja. Ja, ich sag, 300 plus wird nie einer schaffen. hat mir angeguckt, als wäre ich völlig irre und sagt, also das, jetzt reicht es. Und dann hat sich hingesetzt und schon, ne.
Ist ja auch völlig irre, muss ich ihm recht geben, ehrlich gesagt. Ich weiß es gar nicht, habt ihr die 300 trotzdem noch geschafft?
Das weiß ich nicht. 92.
Ich glaube, das wird aber auch nie einer schaffen.
Nee, das glaube ich auch.
Ey, das sind ja fast, was sind denn das? Das sind ja 8 Tore plus pro Spiel im Schnitt. Das sind ja fast 10. Oh Gott, die Erinnerung verblasst halt bei mir so langsam an diese Saison, aber das ist unfassbar, wenn man sich das nochmal vor Augen ruft. So der Punkt, der glaube ich jetzt auch schon bei dir gut rausgekommen ist, ist diese unfassbare Akribie. Und genau zu dem Thema habe ich nochmal einen deiner alten Bekannten angefunden, der das eigentlich perfekt illustriert, wie du so arbeitest.
Da bin ich gespannt, wer das ist.
Spieso, moin moin, Dominik hier. Servus aus München. Ich habe gehört, du hast Alfred heute am Apparat, an der Strippe und ihr wollt euren Podcast erweitern. Bin gespannt, was du aus unserem Bundestrainer alles rausbekommst. Ich durfte 8 Jahre unter ihm in Kiel spielen und war natürlich auch immer jemand, der sich gerne weiterentwickeln, verbessern wollte und habe ihn dann anfangs der Zeit nach ein paar Würfen von links außen gefragt, wo ich mich gerne vielleicht was abschauen kann, weil ich wusste, er hat da eine gewisse Datenbank an der Hand und war davon ausgegangen, dass ich mal vielleicht von 3, 4 Spielern da ein paar Würfe von links außen bekomme. Und er hat mir gesagt, ja klar, gib mir mal einen Stick. Wobei ich dann geguckt habe zu Hause, ja, hatte keinen Stick, der genug Datenspeicher hatte. Also habe ich ihm eine Festplatte gegeben. Das hat er sich dann anscheinend auch zu Herzen genommen, indem er mir, als er zurückgekommen ist, Gigabyte große Dateien und Ordnern geschickt hat. Denn es waren nicht 4 Linksaußen, es waren, glaube ich, 24 Linksaußen, die er da in seiner Bibliothek hat. Und somit war ich da ein paar Tage beschäftigt, mir von Dibirov über Gensheimer bis Kellmann zu Kokscharov aus allen Zeiten, wo er schon quasi mit seiner Datenanalyse vorangeschritten ist. Ich bin gespannt, wie er das weiterhin pflegt, wie viel Gigabyte oder Terabyte das überhaupt sind auf seinem Rechner. Somit habt ihr da vielleicht nochmal ein Gesprächsthema. Ich habe davon profitiert und bin auch gespannt, was eure Themen sind und freue mich auf den Podcast. Liebe Grüße, Servus Alfred, ciao, Schmiso.
Das ist ja schon, also das ist ja auch nur das höchste Regal, ne? Dibirov, Gensheimer und so weiter. Aber das hast du das für deine eigene Vorbereitung gebraucht oder wieso hattest du dieses ganze Zeug für Mini direkt parat, wo er mal gucken konnte?
Nee, ich habe, das ist ein Nebenprodukt von einem, was man macht. Man macht ja alle die Mannschaften und in der Liga, in der Champions League. Damals habe ich dann, ich schneide meistens alles selber auch noch. Aber dann,
okay.
Mit der Zeit, dann baut sich das. Jetzt ist das so, in meinen letzten Jahren in Kiel hat Philipp das mit mir gemacht oder Sprenger und die machen das jetzt zusammen dort, aber habe ich das und dann hat man halt einen riesen Datenbank über alle mit der Zeit und wenn man sehr viel diese Spiele macht, macht man das auch automatisch. Ich weiß noch, dass ich auch damals einen ganz jungen Sprenger, wo er mit 18, 19 so eine erweiterten Kader in Magdeburg bei mir kam, habe ihm ständig die Kassetten gegeben, damals Kassetten von
VHS-Kassetten.
Von Jomba und diesen Leuten. Er sagt, du musst diesen Wurf und den Wurf musst du hinkriegen und so. Und da hat es sich auch gelohnt, weil er stand da bei mir in Final Four in Köln 2010 auf der Platte gegen Ciudad Real und Barcelona und macht gegen Arpad Stepić aus der Ecke, auch mit diesen Jomba-Würfen, sechs Würfe, sechs Tore.
Ach, geil.
Und das war halt...
Dann weiß genau, man, wofür man es gemacht hat, ne?
Die ganze ja, genau, Arbeit, aber genau wie Dominik oder auch Sprengi, das sind auch... das macht auch, genau wie Philipp auch zum Beispiel oder Sego schon jetzt in Gummersbach. Man merkt halt, das sind Spieler, die mehr wollen, weißt du, die wollen lernen, wollen was sehen und sind nicht einfach nur zufrieden, was sie haben, weißt du. Und das hilft denen und hilft dann mir, natürlich.
Ja, super cool. Kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, was war Dominik denn eigentlich für ein Typ? Das ist ja einer der krassesten Gute-Laune-Bären, die ich je kennengelernt habe. Also ich habe den noch nie schlecht gelaunt erlebt. Es ist immer toll, ihn zu sehen, immer am Strahlen. Wie war er für dich als Spieler?
Ja, Dominik war natürlich extrem kommunikativer Typ. Extrem einer, der unglaublich schnell eine Halle pushen kann. Ist ja, und auch durch seine Art und seinen Charakter. Und das ist, sind Eigenschaften, die eigentlich nicht direkt mit dem Handballspieler selbst, aber als Außen war der natürlich ein sehr, sehr guter Spieler. Super, also vorne sowieso, aber auch abwehrmäßig war der extrem gut.
Hat und gut spekuliert?
Nee, der war einfach, ja, man konnte mit ihm, sagen wir, lauf nicht sofort weg, du warte mal erstmal Abpraller ab und so, da hat er auch gemacht. Aber und vorne, also das ist oft wie außen sind nicht nur gut, die von außen werfen. Ne? Also wo er extrem gut war, war taktisch bei den Einläufen auch. Wie er arbeitet als Kreisläufer auch noch weiter. Von daher, das sind so Eigenschaften, die vielleicht oft übersehen werden bei Zuschauern, sagen wir so, wie man da weitermacht.
Ja.
Oder wie man arbeitet für die Mannschaft. Ja. Ist auch teilweise so dreckige Arbeit, wenn du aus außen reingehst und du arbeitest mit Sperren für die Rückraufspieler. Da schießt kein Schwein und das tut auch weh.
Ja, muss ich ehrlich sagen, geht mir genauso. Man guckt halt, was hat er für eine Quote von außen. Ich könnte dir jetzt nicht mal bei Uwe Gensheimer sagen, ob der extrem klug einläuft oder eben nicht, weil ich immer nur vor Augen habe, der wirft halt unfassbare Dinger von außen rein. Aber es ist interessant, da hast du eben den viel tieferen Blick. Ne? Wunderbar, Alfred, vielen Dank. Das war ein gutes Schlusswort zu deiner Akribie. Das sollte ja eigentlich nochmal das Thema sein. Jetzt machen wir nochmal ein ganz kurzes Break und dann gibt es noch sieben schnelle Entweder-Oder-Fragen an dich. Wenn du dir zwei Mannschaften nochmal vor Augen führst, dein 2002er-Team aus Magdeburg oder 10 Jahre später das 2012er-Team vom THW Kiel, wenn die gegeneinander spielen würden, wer würde gewinnen?
Das ist sehr schwierig. Ich denke, 2010 Kiel würde gewinnen. Das ist die 2010-Mannschaft von Kiel. Haben wir da diese Spielweise auch gehabt. Ich habe teilweise nach der Uhr gewechselt. Blöcke, also drei Rückraumspieler rein und nächsten drei. Und
Ach,
in
wie
der
beim
ersten Halbzeit,
Eishockey
ja,
quasi.
teilweise. Und dann halt in der zweiten Halbzeit ein bisschen anders, aber letztendlich die am besten in der ersten Halbzeit waren dann zusammen am Ende. Aber um den Druck hochzuhalten die ganze Zeit, und wir haben natürlich auch bei THW Kiel 2010 noch mehr Breite gehabt als in Magdeburg, obwohl es ist extrem schwierig, das zu vergleichen, weil der Handball entwickelt sich auch mit der Zeit. Witzigerweise haben wir in Magdeburg damals schon eine extrem anders 6-0-Abwehr gehabt als die meisten mit sehr offensiven Halben, was man heutzutage wieder viel mehr sieht als damals.
Okay. Du hast ja lauter so großartige Spieler trainiert. Ich nehme jetzt mal drei raus mit Jicha, Andersson und Karabatic. War da einer dabei oder wer würdest du sagen, war der Beste, den du jemals trainiert hast?
Ja, sagen wir so, das ist unglaublich schwierig zu sagen. Erstmal habe ich einen Nikola Karabatic, der eine unglaubliche Karriere hinter sich hat. Und er und Philipp haben das, oder alle diese drei, aber besonders Nico und Nikola und Philipp haben das gemeinsam, dass sie eine super komplette Spieler sind. Also Angriff wie Abwehr. Also Philipp war ganz besonders als vorgezogener Offensivabwehr super Spieler, aber vorne waren die beiden komplett, weil die nicht nur als Torschützen, sondern auch als Passgeber und Mann gegen Mann Spieler auf der anderen Seite. Also ich könnte auf keinen Fall diese Leute sagen, der war besser als der andere. Das ist einfach.
Aber die zwei kann man sich so ein bisschen im Gedächtnis behalten, wenn man sich eine Antwort denken möchte,
Ja,
quasi.
klar, aber dann, da sieht man oft, übersieht man oft auch an anderen Positionen. Also ich denke, Markus Alm war der beste Kreisläufer, wenn man das Gesamtpaket sieht, der es gab, weil er ein unglaublicher Charakter war, ein phänomenaler Abwehrspieler vorne. Alles richtig gemacht oder meistens ein super Spieler. Ich hatte ihn oft verglichen mit dem Gerrit Kerverdeck in Magdeburg auch, waren sehr ähnliche Eigenschaften, aber die beiden hatten. Also man kann Rückraumspieler auswählen und das müsste man auch und Daniel Nassis nennen und so weiter. Es sind einfach so viele und ja.
Kannst du die nicht festlegen?
Das ist extrem schwierig.
Das lasse
Das
ich
ist
dir.
genau das gleiche mit Torhütern. Das ist extrem schwierig.
Das lasse ich dir da noch mal durchgehen, aber auf die nächste Frage brauche ich eine klare Antwort.
Ja, das kann ich nicht besprechen, aber.
Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder Olympia? Welchen Titel holst du uns nach Deutschland?
Das ist so eine Frage, so eine unglaubliche Fangfrage. Weißt du, ich wurde vor 2 Tagen oder 3 nachgefragt, welche 3 Titel hast du noch nicht geholt? Und dann hab ich gesagt, ja, eigentlich Olympiasieger, Weltmeister für Nationalmannschaften und Europameisterschaft. Und dann habe ich nachgedacht, Scheiße, der will das jetzt als Schlagzeile bringen. Der Trainer sagt, er holt diese 3 nach Deutschland. Also alles sind ein Traum natürlich für mich.
Aber
Alle diese.
gibt's irgendwie eine Abstufung? Also ich sage dir nur für mein Gefühl, ich würde ja doch sagen, weil es nur alle 4 Jahre ist, ich hätte Olympia noch ein bisschen höher als die anderen zum Beispiel.
Ja, glaube ich auch, ja.
Ja, würdest du auch mitgehen. Gut,
Ja.
dann nehmen wir so mit, Alfred Gieshoff verspricht uns den Olympiatitel nach Deutschland. So habe ich das jetzt mal verstanden.
Ich wäre sehr gern dabei, um zu versuchen, das zu machen.
Wir sind da guter Dinge, dass du uns zumindest in die Richtung bringst, eine Chance zu haben. die Bördeland oder die Ostseehalle, beziehungsweise inzwischen heißen sie ja GTEC und Wunderino Arena. Wo ist die Stimmung besser aus deiner Sicht?
Ich würde sagen, die Bördelandhalle, wo die voll war, die war lauter. Mhm. Ja. Aber die Stimmung natürlich in Kiel war, war natürlich phänomenal, ist phänomenal, wenn es gut läuft, sagen wir so. Die kann aber auch in beiden diesen Hallen ziemlich schnell kippen und da gibt es Spieler, ich denke an Marco Wujin, der überhaupt nicht damit klarkam, wenn die ganze Halle anfängt so, oh, da gibt es Leute, die damit überhaupt nicht klarkommen.
Aus 10.000 Kehlen dann
ja,
halt. Ne?
Ja, dann heißt es, oh, diese ja. Unzufriedenheit, die da übergestrahlt von den Rängen. Ja. Aber die als Anfeuerung war, ist natürlich die Bödelhalle gnadenloser in der Unterstützung. Ne? Und die THW oder die Ostseehalle fairer.
Mhm. Okay. Ja. Damit können wir gut leben. Da hast du uns, glaube ich, beide wunderbar eingeschätzt und wir hoffen, dass er irgendwann auch wieder genau so möglichst schnell voll sein dürfen. Das wäre schön. Über den Besten haben wir schon geredet. Wer war denn eigentlich der anstrengendste Spieler, den du je hattest? War es Kretsche?
Ja, ganz bestimmt.
Schon, ist so.
Ja.
Weil der so schwer im Zaum zu halten war.
Ja, nee, weil das, das war ein ständiger Kampf, sagen wir so.
Ja. Hast du ja vorhin schon erklärt.
Ja, das ist... war ein bisschen so wie mit den Kindern, wo die so schwere Phasen hatten. Die versuchen immer so weit zu gehen wie möglich. Ein Finger nach dem anderen, bis du weißt, du musst jetzt draufhauen. Okay. Oder du musst da jetzt gegenhalten. Draufhauen gegen Kinder geht ja nicht, aber bei Kretsche war das so. Also, aber nicht immer. Dann hatte Phasen, wo er sagt, war eigentlich, auch wenn er kein Kapitän war, der Perfekte, geschafft hat, ihn, dass er einfach so eine Vision hatte, dann hat er durchgezogen.
Mhm. Ja, cool. Das ist ja oft so, ne? Die, von denen man am meisten kriegt, muss man dann irgendwie auch am meisten rein investieren. So verstehe ich es.
Ja, aber da gab Phasen, hätte ich auch ganz gern mehr gekriegt.
Okay. Da du ja jetzt nicht mehr im Kreis bist, der HBL-Trainer, finde ich, darf ich dich durchaus fragen, wer ist denn der beste Trainer, der aktuell in der HBL arbeitet?
Uff, also da kenne ich die einfach also zu gut. Das sind mehrere davon Ex-Spieler von mir und habe sehr viel Kontakt. Das ist beste ist schwer zu sagen. Die sind alle sind gut und natürlich an die so direkt verbindet mit mir. Also vier davon sind meine Spieler, Ex-Spieler. Das ist Philipp, das ist Mike Machulla, das ist Daniel Kubes und dann Benno Wiegert. Wenn ich mir richtig, da ist noch keiner. Also ein paar sind in der zweiten Liga noch. Ja, und die sind alle. Ich bin auf die alle vier sehr stolz. Sagen wir so.
Okay. Damit kann ich auch ganz gut leben. Und eine letzte habe ich noch. Da weiß ich nicht, das scheint ein Hobby oder was von dir zu sein. Welches ist deine Lieblingsrosenart, wurde mir hier noch
aufgeregt. Ja, weißt du was, die Frage, da ärgere ich mich schwarz. Das ist, kam alles von Uwe Schwenker, weil ich auf einen Riesenteil von meinem Grundstück war alles unter Unkraut und weil hier Dornenbüschen habe ich da alles errodet und was soll ich da machen, habe ich da 300-400 verschiedene historische Rosensorten gepflanzt und muss ganz ehrlich sagen, seit 10-15 Jahren kümmere ich mich eigentlich gar nicht darum, sondern meine Mutter kommt ab und zu vorbei und aus Island oder meine Frau und so weiter. Weil ich bin immer einer, der, ich kriege da irgendwie schon Manie und dann mache ich das, bis es alles perfekt ist. Und, oder ich über dieses Thema alles weiß und dann gehe ich zum nächsten Thema.
Ja.
Und momentan, in den letzten Jahren, habe ich 140 auch Großteil historische Obstbäume gepflanzt, weil ich mein Grundstück vergrößert habe und habe da auch so eine Obstwiese gemacht, so naturnah und so weiter. Das war halt das nächste Thema. Aber deswegen die Frage...
Jetzt weiß ich auch, wo sie herkommt. Das wusste ich
nicht. Ja, nee, das war... Uwe Schwenker hat das der Bild-Zeitung gesteckt, das wäre mein Hobby. Und das stimmt ja eigentlich nicht so richtig. Aber ich hatte so eine Phase, wo ich alles darüber wissen wollte. Und das lag, die Schuldige war meine Schwägerin, eine Schwedin. Und weil ich musste die immer mal fahren nach Sangerhausen. Die hat so eine manische Rosensache gehabt. Und nach Sangerhausen ist dann eine größte Rosensammlung in der Welt oder Europa. Oh, okay. Und da habe ich erst mal kapiert, das ist ja nicht nur unterschiedliche Farben, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Sorten und Eigenschaften. So fing das an, aber 3 Jahre später war das alles wieder weg, wo ich das alles schon
wieder mit Handballwissen gefüllt und dann musste das weichen.
Nee, das war eigentlich, um ab und zu aus dem Handballwissen rauszukommen, irgendwas anderes zu haben.
Ja. Also Alfred, wir sind alle sehr froh, dass du dich inzwischen wieder dem Handball und nicht mehr den Rosen widmest. Ja, das kann ich, glaube ich, stellvertretend für Handball Deutschland sagen. Ich sage tausend Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, war mir auch echt eine Ehre. Und ich habe sehr viel gelacht, das hätte ich gar nicht gedacht. Das war echt wunderbare Unterhaltung. Ich danke dir sehr.
Dankeschön. Alles klar.
Ja, euch noch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuschauer. Nee, Zuhörer sind es ja hier, das werde ich nie mehr lernen. Gerne abonnieren, Like da lassen, schreibt uns gerne Feedback, wie ihr es immer so wunderbar macht. Und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Ciao, ciao.